Habe die Ehre miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Simmet Podcast. Ja, ein bisschen ist her, aber ich verspreche euch, heute gibt's ein Gequatsche vom Feinsten, eine Kommunikation, einen Dialog. Da werdet ihr euch drüber freuen, denn ich habe den lieben Carsten Gieseler bei mir zu Gast. Servus, Carsten.
Hallöchen. Na, bei der Anmoderation können wir jetzt eigentlich nur noch versagen.
Absolut korrekt, aber kein Druck aufgebaut, alles wunderbar.
Nein, kein Pressure, no pressure, no pressure. No,
ja, so. Carsten, dir geht's gut?
Ja, mir geht's ganz, ganz hervorragend. Die letzten 7 Monate waren tatsächlich ziemlich arbeitsintensiv, aber wie ja gerade eben schon beim Warm-up, sage ich mal, für mich geht's jetzt bald in den Urlaub. Das erste Mal seit, ich glaube, 10 oder 11 Jahren. Meine bessere Hälfte hat mich breitgeschlagen, hat gesagt, so jetzt ist Feierabend. Auf Dauer 100, 110 Stunden pro Woche ist einfach nicht gesund. Insofern geht's eine Woche nach Kreta, ein bisschen Sonne tanken. Und ich habe ja auch versprochen, maximal 1,5 Stunden pro Tag das Handy in der Hand zu haben, um zu arbeiten. Ich glaube, so ganz abstellen kann ich es nicht. Weil dafür ist Simracing einfach zu geil, ne? Es macht einfach Bock. Aber ich gucke jetzt gerade mal auf den Monitor, wir haben es jetzt 15 Uhr, es sind schon wieder fast 8 Stunden weg, ne? Also das ist Wahnsinn.
Ja, das geht schnell und mal sowas. Ja, ist doch gut, dass man auch mal in Urlaub kommt, auch mal ein paar Jährchen kann man sich mal ein bisschen Urlaub gönnen, sag ich mal. Von daher. Ja. Und zwar für diejenigen, es werden hoffentlich nicht viele sein, aber es soll es ja noch geben, Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst und auch eine ganz wichtige Frage immer, wie bist du überhaupt zu den ganzen Bums hier gekommen, wofür du ja brennst, das muss man ganz klar sagen, das Thema Simracing, genau.
Hau mal raus. Ja, also für diejenigen, die mich noch nicht kennen, keine Panik, ihr habt tatsächlich noch nichts verpasst. Danke Jan für dieses Anteasern, aber so wichtig bin ich halt wirklich nicht. Ich bin der Gründer und Teamchef von Carla Esports. Das ist ein kompetitives Simracing-Team auf Basis von iRacing und jetzt seit knapp 1,5 Jahren auch Veranstalter von eigenen Simracing-Serien unter dem Namen der Carla Series. Und wie ich dazu gekommen bin, ja, relativ einfach. Ich habe damals schon ganz lange her, ich bin ein richtig alter Sack, ich werde dieses Jahr 40. Ich muss überlegen, ich glaube 2005, 2006 müsste es gewesen sein, das erste Mal mit Simracing in Berührung gekommen, mit einer virtuellen Rallye-Simulation, die tatsächlich immer noch aktuell, selbst nach fast 20 Jahren, immer noch Platz 1 unter dem Schwierigkeitsgrad im Rallye-Sport ist, nämlich Richard Burns Rallye. Mit der Simulation bin ich groß geworden. Und musste dann halt aus beruflichen Gründen eine sehr, sehr lange Pause einlegen und bin jetzt seit Januar 2021 wieder dabei. Also knapp 4,5 Jahre jetzt.
Ja, kurz und knapp. Wer das auch genauer wissen will, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, kann das gerne tun, indem er sich deinen Podcast nämlich auch anhört. Der erzählst du das nämlich alles ganz genau. Den habe ich mir natürlich auch angehört und aber schon ein bisschen her unter der Arbeit. Habe ich mir nicht angehört, ja.
Du hast dir das echt angetan, ja?
Ich hab's mir komplett habe ich durchgezogen.
Okay, krass.
Also da, wie heißt der? Der heißt
Downforce, der Simracing-Podcast, den kein Mensch braucht.
Genau. Genau so ist es. Also da auf YouTube hört ich den gerne mal an. Auch spannende Gäste schon dabei gewesen.
Ja, das stimmt.
Genau, also da auch gerne reinhören. Wer wirklich mehr wissen will von Carsten, da erzählt er seine Lebensgeschichte so ein bisschen. Ja, Carsten, und jetzt sitzen wir da. Du hast gemeint vorhin, so wichtig bist du gar nicht. Aber du bewegst schon viel, finde ich, in dem Sinne, in unserem Sport, in unserem Bereich, in dem wir unterwegs sind, und man spürt immer bei dir, finde ich schon, wie viel Leidenschaft du da einfach aufbringen kannst und wie viel Leidenschaft du einfach da reinsteckst in das gesamte Thema. Und ja, und es wird ja immer größer, ne, das ganze Thema. Klar, ja. Der Boom ist vorbei, würde ich jetzt sagen, also der Boom von Corona, wo alle zu Hause gehockt haben, und nicht gewusst haben, was sie machen sollen. Und dann haben sie mit Simracing angefangen. War ich ja genauso. Aber es wird ja trotzdem, es wächst das ganze Thema, zudem auch, dass sich der reale Motorsport immer mehr zum Digitalen hindreht, hinwendet und das auch aufnimmt, muss man ganz klar so sagen. Akzeptiert auch, finde ich. Und auch die Aussagen von iRacing, die ja eine ganz klare Sprache sprechen, dass die Teilnahmen an den Serien immer mehr werden. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Entwicklung. Auch was Hardware angeht, gibt es ja immer mehr, was jetzt auf uns zukommt, wo ja auch die Active Pedals jetzt immer mehr kommen. Wie siehst du das Ganze? Also bist du, du beschäftigst dich ja da nochmal Gache auch mit der Angelegenheit, recherchierst du vielleicht auch noch mehr. Wie siehst du das? Kannst du da, gehst du da mit mir oder sagst du, gar nicht so?
Jetzt hast du natürlich sehr viele Fässer gleichzeitig
aufgemacht. Ich mache alle auf, Carsten, alle.
Jetzt hast du, glaube ich, fast alle Fässer aufgemacht. Ich versuche das kurz chronologisch, kurz und knapp irgendwie zu beantworten.
Ist auch lang und nicht knapp.
Ja, alles gut. Also du hast gesagt, der Boom und der Hype ist vorbei. So, nach Corona. Ich persönlich gehe mit, wenn man sagt, ich meine, Carla Esports und unser Wiedereintritt in den Simracing-Sport basierte tatsächlich auch auf Corona. Allerdings war das tatsächlich in unserem Fall eine zufällige Zeitüberschneidung, aber im Kern ist Carla Esports auch unter Corona oder in der Pandemie entstanden. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen zu sagen, dass dieser Simracing-Hype zu Ende ist. Das glaube ich nicht. Es sind natürlich im Nachgang ein paar Leute ausgestiegen. Sowohl, ich sag mal, Vollblut-Simracer als auch Rennfahrer, die da zu genötigt worden sind, im digitalen Motorsport ein paar Runden zu drehen. Aber ich glaube, der Danny hatte das mal, also der Danny Juicer, von der Simracing Expo, da hatte vor ein paar Wochen oder Monaten mal eine richtig geile Grafik auf dem Instagram-Kanal gepostet. Ich hatte das da dann nochmal gegenrecherchiert und kann das insofern auch bestätigen. Simracing wächst konstant an. Also es ist nicht so ein Schlag, also so ein positiver Boom wie zu Corona, das nicht. Allerdings sind wir auf einem deutlich höheren Level, als wir noch vor Corona waren. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass das auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehr oder weniger konstant genauso weitergehen wird, wie das bisher der Fall war. Hardware-technisch, ja, die Active Pedals, die müsste ich tatsächlich selber auch noch mal testen. Da kam ich letztes Jahr in Dortmund nicht zu. Da vielleicht auch noch mal der ganz große Tipp an all diejenigen, die es sich noch nicht live angesehen haben. Dieses Jahr findet ja wieder in Dortmund auf der Messe die Simracing Expo statt. Und dort kann man nicht nur sämtliche Software- und Hardware-Komponenten austesten, sondern es ist einfach ein riesiges Community-Treffen, und zwar simulationsübergreifend. Nicht nur diejenigen wie ich zum Beispiel, die so in der iRacing-Bubble drin sind, sondern querfeldein alles von absoluter Bloody Rookie bis absolutes High-End-Alien ist da quasi wirklich alles mit dabei. Ist eine richtig geile Messe. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Insofern, ja, ich glaube, Active Pedal, das könnte vielleicht nochmal einen kleineren Gap hervorrufen, wobei ich das, wie gesagt, nicht wirklich authentisch beantworten kann, weil ich sie selber noch nicht getestet habe. Ich bin jetzt seit fast 4 Jahren mit einem Fabrikat aus Holland unterwegs, möchte jetzt nicht keine Werbung machen, aber diese Load-Cell-Pedale von einem sehr bekannten niederländischen High-End-Pedal-Hersteller haben jetzt ungelogen irgendwas um die 6.500 bis 7.000 Betriebsstunden drauf und laufen immer noch einwandfrei ohne Probleme. Insofern, Hardware ist zwar schon grundsätzlich wichtig, klar, keine Frage. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, und zwar nicht nur selber als Fahrer und bei uns im Team mit meinen Jungs, sondern auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Carla Series, dass halt es im Kern eigentlich immer auf den relativ unbequemen Satz hinausläuft, nämlich Training beats Talent. Also du kannst das beste Hardware oder die beste Hardware haben, die man für Geld nur kaufen kann, wenn man nicht regelmäßig trainiert und vor allem auch meiner Meinung nach auch mit einem gewissen Plan dahinter, also vielleicht sogar mit einem Trainingsplan, mit einem Monatsplan, Quartalsplan und sich so kleinere Meilensteine setzt, sondern einfach nur just for fun losfährt, ist das auch vollkommen okay. Jeder betreibt ja Simracing auf seine eigene Art und Weise. Aber wenn man halt Simracing als Sport betreiben möchte, dann sollte man das schon ein bisschen strukturierter machen, meiner Meinung nach. Also wir sind da bislang sehr, sehr gut mitgefahren. Ich glaube, das waren alle Themen, die du aufgerissen hast, oder?
Ja, so ziemlich. Es wird ja trotzdem, ich sag mal so, die Idee war ja schon so der Next Step, ne? Und ich finde schon, also ich konnte die Simucube schon austesten tatsächlich. Und das war schon der Riesenvorteil in den Dingen, ist halt, dass du die einstellen kannst, wie du Bock hast. Das ist halt der Riesenvorteil.
Ja, richtig. Du hast. Ja. Setzt aber halt auch voraus, dass du halt wirklich bewerten kannst, ob das, was du verändert hast, dich wirklich schneller gemacht hat oder nicht. Jetzt haben wir natürlich im Simracing oder im Motorsport im Allgemeinen eine unfassbar eindeutige und unmissverständliche Sprache. Und das ist die Sprache der Zeit. Und wenn sich ein Auto sicher und komfortabel anfühlt, dann ist es meistens nicht schnell, sondern ein Auto muss quasi sehr, sehr schwierig zu beherrschen. Also die Setups, also das reine Setup dann in der Simulation muss unfassbar spitz sein. Und damit muss man sich auseinandersetzen und das muss man lernen halt zu kontrollieren. Vielleicht kommen wir da auch noch mal irgendwie vielleicht im Laufe der Podcast-Folge drauf. Wir sind ja im Kern aus dem TCR-Sport entstanden. Wir haben jetzt die ein oder anderen Achtungserfolge jetzt auch mit dem Cup Porsche einfahren können. Und da ist es im Kern das gleiche System. Es ist halt bei Hardware, ja, Direct Drive auf jeden Fall, definitiv. Man muss sich halt einfach nur überlegen, dass da ja Elektromotoren aus der Großindustrie drin sind. Also die sind quasi nahezu unzerstörbar. Es sei denn, man wirkt jetzt da mit roher Gewalt irgendwie drauf. Aber ansonsten, die Materialien heutzutage sind auf einem nicht vergleichbaren Level, wie ich das damals hatte. Also damals hatte ich ein Logitech Driving Force Pro. Das war auch das einzige Lenkrad-Pedalset aus der damaligen Zeit, aus Plastik, ja, was einfach diese harten Lenk- und Gegenlenkbewegungen in Richard Burns Rally auf Dauer ausgehalten haben. Alle anderen sind immer kaputt gegangen nach 2-3 Tagen. Und das hat tatsächlich 2 Jahre gehalten. Also insofern, ja, aber die Technik heute ist einfach absolut perfekt. Vor allem auch, wenn man sich dann überlegt, dass es ja auch noch sehr, sehr viele zusätzliche Softwareprogramme gibt, die man entsprechend halt auch nutzen kann. Also die Datenauslese oder die Erfassung von Daten und die entsprechenden produktiven Interpretationen aus diesen Daten, Telemetrie, Lenkwinkel, wie viel Drehmoment, wie viel Bremsstellung oder Gaspedalstellung, an welcher Kurve und so weiter. Also man kann da sehr viel Zeit und Energie investieren, was natürlich dann irgendwann wirklich, ich sag mal, für den Pro-M-Bereich tatsächlich eher von Nutzen ist. Aber am Anfang, meine unrelevante Meinung ist es erstmal egal, welche Hardware man hat, Jan. Hauptsache, man fährt regelmäßig und trainiert. Und ja, der Rest kommt von alleine.
Das sowieso. Das absolut. Wir haben einen Team, der fährt noch mit dem G29 ja rum. Also Pedale hat er schon andere, da hat er welche von Fanatec. Mhm. Auch keine Wahnsinnspedale und ich bin auch der festen Überzeugung, eigentlich, dass es schwierig wird, mit dem Active Pedal, oder dass es nicht hauptsächlich darum geht beim Active Pedal, dass du schneller wirst. Das glaube ich nicht, weil du dich, sobald du eine Loadcell hast, wir reden jetzt nicht von der Logitech-Bremse, ja, weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das, ja. Dieses ohne Gefühl da, also Muscle Memory ist da nicht vorhanden. Aber sobald du eine Loadcell hast, wo du ein bisschen Druck hast, glaube ich, kannst du das schon ganz, und du das einschätzen kannst, okay, wie viel drücke ich denn wirklich, ab dann kannst du ganz, ganz gut fahren. Natürlich kannst du das mit dem Active Pedal nochmal alles feiner einstellen und so, aber ich glaube, dass es hauptsächlich darum geht, das irgendwie einfach einstellbar zu machen und sag ich mal, du kannst Formelauto fahren, dann hast du keinen Pedalweg. Du kannst dann GT fahren, dann hast du einen längeren Pedalweg und so weiter und so fort. Du kannst einfach einstellen und Einstellungen übernehmen von zum Beispiel, was ich, Daniel Mora zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, der ja iRacing auch gerne fährt. Echter GT3-Fahrer, dann nimmst du eine Einstellung und sagst, jawohl, jetzt habe ich GT3-Bremse sozusagen drin. Da sehe ich halt den Vorteil in dem Sinne. Was mir aber nicht diesen Preis von 2500 Euro wert ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine grundlegend coole Sache und es war bei den DDs früher genauso. Die waren auch unendlich teuer, bis irgendwann Fanatec angefangen hat mit diesen kleinen DDs, die dann bezahlbar gemacht haben. Moser hat es dann noch weitergemacht und jetzt gibt es ja, weiß ich wie viele Hersteller von denen, die echt bezahlbar sind im Moment. Und da wird sich das vermutlich auch irgendwann hinbewegen.
Ja, absolut. Also tatsächlich ist es auch ja so ein Mythos. Also wenn ich mir jetzt die sündhaft teuren Low-Cell-Pedale von Heusingfeld oder VRS kaufe, dann bin ich eine Sekunde schneller. Nee, das ist tatsächlich in der Regel meistens nicht so. Du wirst einen Tuck schneller, ja. Vielleicht 3-4 Zehntel pro Runde, aber das, was viel entscheidender ist, ist, du wirst konstanter und du wirst sicherer auf der Strecke. So. Wenn du da irgendwo so ein paar Officials fährst mit kleineren Autos, ist das nicht so entscheidend, aber wenn man dann irgendwann sich so anfängt, okay, ich möchte Simracing als Sport betreiben, ich schreibe mich in die ersten Serien ein und da haben wir ja viele wirklich endgeile Serien in Deutschland, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Dann macht es halt irgendwann schon einen Unterschied, ob du halt 2-3 Zehntel pro Runde schneller sein kannst oder halt eben nicht, gerade auch wenn es ich sag mal, passive Fahrsicherheit während des Rennens angeht oder auch Reifenverschleiß. Und da helfen dir die Low-Cell-Pedale tatsächlich schon. Weil einfach die günstigen Einsteiger-Varianten wie Logitech und Co., und das ist auch gar nicht schlimm, die haben auch ihre Daseinsberechtigung.
100%.
100% haben die ihre Daseinsberechtigung. Die funktionieren halt über Bremsweg, also wie viel Pedalweg, Millimeter oder Zentimeter bewege ich. Und bei Low-Cell-Pedalen kannst du das halt eben über Druck einstellen. Also wenn ich jetzt stark reintrete, dann bremse ich auch stark und wenn ich die Bremse nur leicht betätige, dann bremse ich nur leicht. Und für mich zum Beispiel, der auch nur 3 Gehirnzellen hat, während ich fahre, ja, ich bin nicht unbedingt so der Schlauste. Ich brauche einfach in meinem, weil ich so ein bisschen so ein On-Off-Typ bin, ich brauche in meinem linken Fuß, in meinem Bremspedal, ich brauche halt so einen Indikator, cool, okay, wenn ich jetzt da jetzt reintrete, also stark reintrete, dann bremse ich stark und wenn ich nur ein bisschen reintrete, dann bremse ich nur leicht. Ja, es gibt Menschen, die da total feinfühlig wie eine Ballerina mit den Pedalen operieren. Ich bin da eher so der Neandertaler, ja, insofern hat mir das halt ein bisschen geholfen, dass man halt mit diesen unterschiedlichen Elastomeren, die ja auch unterschiedliche Härtegrade haben, also nur alleine die individuelle Bremseinstellung mit den schon verfügbaren und auch noch einigermaßen erschwinglichen Low-Cell-Pedalen, da kannst du dich mal locker flockig 2,5-3 Tage nur mit auseinandersetzen. Und zwar nur mit der Hardware-Einstellung. Und dann kommt noch die Software, das kannst du dann ja auch nochmal einstellen. Also insofern sind der Individualität keine Grenzen gesetzt im Simracing. Aber, das vielleicht als Abschluss, am Ende läuft es trotzdem immer auf diesen Satz hinaus, den ich ja so ein bisschen zumindest in der Carla-Series reingebracht und geprägt habe, Training beats Talent. Ja? Ist alles cool, was wir machen, ist alles geil. Und ich verstehe das auch, dass man Lenkräder kauft. Ich habe 2, ein ovales, also hier so ein GT-Lenkrad und ein rundes Lenkrad, Ende aus Banane. Es gibt Menschen, die geben gerne 1.500 oder 2.000 Euro für irgend so ein sündhaft teures Lenkrad raus und dann ist das auch geil, alles cool. Aber man sollte nicht denken, okay, ich habe jetzt ein fettes DD oder sündhaft teure Pedale und jetzt geht's auf einmal ganz schlagartig nach vorne. Nee, das ist am Anfang tatsächlich nicht so.
Man wird kein Verstappen über Nacht, auch wenn man viel Geld hat.
Ja, richtig, genau.
Ja gut, aber lass uns das Hardware-Thema mal zur Seite legen und auch mal ein bisschen tiefer zu dir kommen, beziehungsweise auch zu deinem Team, Carla eSports. Du hast es schon gemeint, ist jetzt gegründet während Corona. Mhm. Genau, und ihr seid jetzt, also geht schon den kompetitiven Weg auf jeden Fall, auch mit den eigenen Serien jetzt und habt den Schritt, glaube ich, jetzt in GT3 auch gemacht, oder? Sobald ich das in richtig informiert bin über Instagram.
Ja, genau. Also wir haben, also dieses Team Kala eSports setzt sich aus zwei alten Menschen zusammen, die sich jetzt schon seit über 20 Jahren kennen, nämlich einmal der René Ritter und einmal der Onkel Carsten, der alte dicke Mann aus Hannover, der gerade hier in dieses Mikrofon reinspricht. Und René und ich, wir kommen halt aus dem kompetitiven Simracing-Sport in Richard Burns Rally. Ja, also Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, virtuelle Rally-Weltmeisterschaft und so weiter, wo wir auch ziemlich erfolgreich waren zu der damaligen Zeit. Und für uns war es einfach eine komplett neue Challenge. Ja, also wir hatten jetzt nicht so wirklich viel Ahnung, wie man Rennsport durchführt. Ich meine, ist schon klar, wir stehen in der Startaufstellung und fahren dann Runde XYZ da digital im Kreis, das ist schon klar, aber davon spricht tatsächlich nicht, sondern das sind ja wirklich, wie wir auch feststellen mussten, zwei komplett unterschiedliche Motorsportdisziplinen, die einzeln betrachtet alle ihre Pro und Kontras haben. Und für uns war das tatsächlich so eine Challenge, weil im Rallye-Sport, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant rüberkommen soll oder so, so ist das nämlich gar nicht gemeint, hatten wir tatsächlich wirklich alles erreicht. Also mehr ging nicht mehr. Nur im Rennsport hatten wir keine Ahnung. Und dann haben wir einfach angefangen. Und für mich war klar, dass das Grundsystem von Kala eSports genauso durchgeführt wird, wie ich das damals als Fahrer in Richard Burns Rallye gemacht habe, nämlich von klein zu mittel zu groß. Viele starten immer gleich direkt am Anfang mit den ganz großen Autos und auch das ist nicht böse gemeint, es soll auch jeder seinen Spaß haben, ist alles super, aber für mich war, ist und bleibt immer die Competition, wenn ich irgendeine Fahrzeugklasse fahre, dann will ich in dieser Fahrzeugklasse erstens das Bestmöglichste aus mir selber rausholen und zweitens im absoluten Best-Case-Szenario gegen die Besten der Besten weltweit fahren. Und entsprechend habe ich dann als Teamchef, weil das für mich tatsächlich auch dann damals etwas Neues war, weil ich ein eigenes Team gegründet habe, war für mich von Anfang an klar, ich möchte nicht nur ein Team aufbauen und über die Zeit vielleicht irgendwann mit ganz viel Fleiß und Energie gegen die Besten der Besten fahren, sondern ich möchte auch neuen Leuten die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich zwischenzeitlich auch 6 Jahre realen Motorsport betrieben habe mit dem Motorrad. Also ich bin Motorradrennen gefahren, das sind richtig durchgepeitschte Typen. Und diese ganzen Erfahrungen, also das, was man im Motorsport tatsächlich auch für sein Leben lernt, dass man für einen langen Zeitraum die Zähne zusammenbeißt, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass man sich durch ganz viele Probleme durchrobben muss und viele Dinge auch selber lösen muss. Diese ganzen Erkenntnisse wollte ich, idealistisch wie ich manchmal bin, neuen Menschen halt beibringen. Und so haben wir dann einfach angefangen in der TCR-Klasse und haben uns dann relativ schnell in dieser TCR-Klasse erstmal auf nationaler Ebene einen gewissen Namen gemacht. Und weil dann irgendwann der Funke übergesprungen ist bei meinen Jungs, haben wir es dann irgendwann so weit getrieben, dass wir dann halt wirklich gegen die Besten der besten TCR-Teams weltweit gefahren sind. Also bei der DNLS, bei der 24-Hour-Series, bei der IFRA Clubsport-Series. Wir waren zweimal im Top-Split-Main-Race beim 24er-Special Nürburgring-Nordschleife. Also wirklich, wo die Besten der Besten sind, mit Max Verstappen, Williams eSports, Redline und Co. Da waren wir 2023 das erste Mal mit dem TCR und konnten das Rennen am Ende mit Platz 5 beenden. Das war für uns wie der Sieg für eine Weltmeisterschaft, weil wir kein Werksteam sind und auch niemals ein Werksteam werden, weil ich das gar nicht will, sondern wir sind ein privat organisiertes, kompetitives Simracing-Team in iRacing. Und wir haben uns schon ziemlich durchgebissen in der TCR-Klasse, weil ich auch von Anfang an meinen Jungs gesagt habe, also wir machen, wenn alle links rum gehen, gehen wir aus automatisch rechts rum. Wenn alle rechts rum gehen, gehen wir automatisch links rum. Wenn alle GT3 fahren am Anfang, fahren wir TCR und sammeln jetzt erstmal Erfahrung. Was bedeutet es denn überhaupt, einen 24er zu fahren? Was bedeutet es denn, drei Doppelstints durchzufahren, also 6 Stunden am Stück? Was bedeutet das? Wie fühlt sich das an? Welche Vor- und Nachteile hat das? Welche Rennstrategien funktionieren das? Wie ist das mit dem Spritverbrauch und Reifenverbrauch? Und vor allem, was man im TCR lernt, ist halt, was bedeutet es wirklich, im Traffic zu fahren? Und zwar nicht, okay, wie positioniere ich mein Auto, damit ich möglichst nicht abgeschossen werde, sondern wie muss ich mein Auto zum Beispiel auf der Nürburgring-Nordschleife so positionieren, dass ich A, nicht abgeschossen werde und B, keine Zeit verliere? Und diese ganzen Kompetenzen und noch viel, viel mehr, das lernst du einfach unfassbar gut und sehr, sehr knallhart im TCR. Weil alle nämlich über GT3 und Cup Porsche sprechen, da komme ich gleich drauf, und kaum einer hat GT4 und TCR irgendwie auf dem Schirm. Weil, ja, warum soll ich mir für 13,50 Euro in iRacing ein TCR kaufen, wenn ich das gleiche Geld für einen Porsche habe? Ist okay, kannst du machen. Das Ding ist halt nur, dass der Lerneffekt in den kleineren Klassen, GT4 und TCR, extrem hoch ist. Dieser Spirit und diese Erfahrungen, die ich aus dem Rallye-Sport sowie bei Carla eSports gesammelt habe, versuche ich halt auch neuen Leuten in der Carla Series beizubringen. Ne? Also Basis, fang mit einem Renault Clio Cup an, ein kleines Cup-Auto, 200 PS, alleine, wenn du das Ding alleine fährst, ist das Ding super langweilig mit dem kleinen französischen Kampfzwerg. Wenn du aber mit 20, 30, 40 anderen Leuten Door-to-Door im Clio fährst, das übrigens kein ABS hat, ja, dann wird das Auto schon eine ziemliche Challenge, vor allem auch, wenn alle halt ein Fix-Setup haben. Und so haben wir uns dann die letzten 4,5 Jahre quasi durchgearbeitet und durchgeackert. Wir haben viele Erfolge eingefahren, haben aber auch in ganz vielen Bereichen auch echt böse auf die Nase bekommen. Aber ich persönlich bin stolz drauf, dass wir zwar nicht die Serien, die absoluten Major-Serien gewonnen haben, aber ich kann sagen, dass ich ein Team aufgebaut habe, wo wir gegen die Besten der Besten gefahren sind. Simmer C, Impuls, Heusingfeld, Pursum eSports, Team Bernhard, Pro Sport, Scherer eSports mit Sven und Co. Und das können nicht viele von sich behaupten. Und darauf bin ich stolz, dass wir am Ende, jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch wieder Top Split Main Race P4 am Ende in der TCR-Klasse. Super geil. Hat nicht fürs Podium gereicht, ist egal, aber wir waren P4 weltweit. So. Und jetzt seit knapp einem Jahr kam dann der Umstieg bzw. die Erweiterung im Team auf den Cup Porsche. Und da ist auch genau das gleiche System. Wir fangen erstmal klein an, erstmal Runden spulen, erstmal, was bedeutet es wirklich, Cup Porsche zu fahren. Und ich wusste und ich weiß und ich glaube, da spreche ich auch keine Unwahrheit aus, wenn ich sage, dass der Cup Porsche in iRacing wirklich mit Abstand das schwierigste Fahrzeug überhaupt ist in iRacing, im GT-Sport. Das Ding hat 510 PS, kein ABS, keine Traktionskontrolle. Und das Teil bei einem 24er von Nürburgring Nordschleife ist meiner Meinung nach schon fast das Ende der Fahnenstange, was du halt eben machen kannst. Und so haben wir dann eben angefangen, mit dem Cup Porsche zu fahren, haben letztes Jahr auch gerade in der Anfangsphase in den ersten 3-4 Monaten extrem hart auf die Nase bekommen. Das ist halt Lehrgeld, da muss man sich halt durchbeißen. Und jetzt mittlerweile ist es halt, glaube ich, schon so, dass wir den einen oder anderen überrascht haben mit unserer Pace. Und das ist tatsächlich auch erst der Anfang von dem, was jetzt eben entsprechend kommt. Die letzten 4, 4,5 Jahre habe ich damit zugebracht, die richtigen Leute an den richtigen Positionen in meinem Team zu finden und vor allem auch zu halten. Und dieses Grundkonzept, dieses Grundsystem Carla eSports in Kombination mit der Carla Series aufzubauen. Und jetzt geht's halt darum, das Ganze optisch ein bisschen hübscher zu machen. Das war mir die letzten 4,5 Jahre nicht wichtig, weil Funktionalität geht vor Optik. Andere Menschen haben super coole Webseiten und ganz viele geile Instagram-Auftritte. Ich wollte erstmal ein Team formen, mit dem wir gegen die Besten der Besten fahren. Und wenn wir das erreicht haben, dann kümmere ich mich um die Optik. Und das ist tatsächlich Aufgabe jetzt aktuell von mir, dass ich so ein bisschen das Ganze hübscher mache. Deswegen fahren wir jetzt mittlerweile auch seit knapp 4, 5 Monaten auch nicht mehr in unserem traditionellen weiß-grünen Fahrzeugdesign, sondern schwarz-grün, um da auch optisch, sage ich mal, so eine Grenze zu setzen. Und jetzt geht aktuell die Vorbereitung für unsere erste Saison im GT3 los, in der DSRC Sprint. Das ist ja die DMSB Sim Racing Serie. Da gab es ja auch ein Typen, der da auf YouTube so ein Video gemacht hat mit der DMSB Sim Racing Lizenz. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Und entsprechend fahren wir jetzt tatsächlich mehr oder weniger just for fun einfach mal lockerflockig diese DSRC.
So, und da sind wir wieder. Carsten hatte in seinem kleinen Dorf, sagte, gerade technische Schwierigkeiten. Deswegen habe ich das gerade pausiert. Ihr kriegt davon gar nichts mit. Ich schneide es einfach so zusammen. Und der Carsten erzählt euch jetzt, wie es bei ihm in der DSRC da losgeht im GT3, dass ihr da locker oder just for fun mitmacht sozusagen.
Ja, genau. Also wir wollen jetzt in der DSRC Sprint unsere ersten Erfahrungen im GT3 machen. Und für mich persönlich wird es auch spannend zu sehen, ob die Theorie oder die These, die ich quasi teamintern aufgestellt habe, ob die sich bewahrheitet. Nämlich, man muss ja das Rad auch nicht neu erfinden. Soll heißen, wenn man sich im Cup Porsche halt eingeschossen hat mit dieser Waffe, mit dem Porsche 911 GT3 Cup, dann sollte das tendenziell ein bisschen leichter sein, wenn man dann GT3 fährt. Warum? Deutlich mehr Aero, mehr elektronische Helferlein und so weiter und so fort. Und zwei haben es tatsächlich schon geschafft. Sven und Hendrik haben sich qualifiziert. Anlauf und der Run auf die DSRC-Sprint ist extrem hoch gewesen, auch die Qualität der Fahrer. Und wir sind einfach sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da so fahrerisch erleben werden. Ohne irgendwelche sportlichen Ambitionen oder irgendwas, sondern einfach nur versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen für sich selber, Erfahrungen zu sammeln und vor allem auch Spaß zu haben. Denn unser Steckenpferd ist ja Cup Porsche und nicht GT3. Aber wir sind gespannt. Mal schauen.
Ich werde das verfolgen auf jeden Fall, wie ihr da unterwegs seid. Ich denke aber schon, dass man sagen kann, wenn man den Cup Porsche behält, dann ist beherrscht, dann ist GT3 jetzt nicht so schwierig zu erlernen. Aber ich finde trotzdem, es ist eine Umstellung. Also das ist sowieso, auch wenn, als ich eine Zeit lang GTP gefahren bin, dann wieder zurück auf den GT3, das war schon nochmal lernen. Also vor allem auch zwischen den Fahrzeugen finde ich persönlich, dass man schon merkt oder lernen muss, was macht er, wenn ich das und das mache, wenn ich den Winkel habe, in der Kurve und die Bremskraft drauf gebe, was passiert da, wie kann ich das abfangen, vielleicht wenn er mir quer kommt, will ich, dass er quer kommt irgendwo, wie kann ich da Gas geben? Das sind alles so Sachen, die man einfach lernen muss. Und das dauert, das geht nicht in einer Woche. Das kann man einfach nicht so schnell lernen, finde ich. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber grundlegend gebe ich dir absolut recht. Und ich vermute, das wird sich bestätigen. Ist übrigens, finde ich, genauso mit dem M2 und dem GT4 zum Beispiel. Das ist ähnliche Liga. Wenn man den M2 oder Cup Porsche beherrscht, dann beherrscht man normalerweise die größeren Autos dann mit mehr Aero, mit mehr Helferlein, dann besser. Neuer Grad wird dann auch vermutlich der Ferrari Challenge sein, der reinkommt. Ich glaube, der wird eine ähnliche Liga werden mit seinen 700 PS.
Ja, wie gesagt, also ich bin selber, oder wir sind selber halt gespannt. Wir haben ja bewusst die letzten 4,5 Jahre einen ganz großen Bogen um GT3 gemacht. So, hatte ich ja erzählt, das ist halt unser Konzept. Das kann man cool finden oder sinnvoll finden oder auch nicht, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber das ist halt unser System von Carla Esports, klein, mittel, groß.
Mhm. Macht und das genauso.
Übrigens. Genau, so, und das hat auch ein paar Nachahmer hervorgebracht, was auch gut ist. Und das führt einfach dazu, dass, oder dieser Irrglaube, also nur GT3-Rennen sind eng und machen Spaß. Kann ich als Veranstalter nicht bestätigen. Also da gibt's von mir eher so den Satz, umso kleiner die Autos, umso geiler ist das Racing tatsächlich. Weil es ist ein Unterschied, ob du mit einem Messer zwischen die Zähne ein 200 PS Clio versuchst, um einen Kurs zu prügeln mit anderen Leuten, wo du wirklich das Auto fährst und nicht das Auto dich. Oder ob du halt im GT3 irgendwie drin sitzt. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Aber uns gibt's ja auch erst seit 4,5 Jahren. Insofern, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Genau so ist es. Ja, auf jeden Fall auch habt ihr Bock, sag ich mal. Und du baust es ja schon ein bisschen auf, die ganze Angelegenheit. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es dann mit euch noch hingeht. Ihr habt ja doch ein bisschen andere Philosophie als wir zum Beispiel vom Sim Racing Center. Genau.
Das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Also man kann auch sagen, wovon redet der alte Mann da? Das ist auch alles, ja, das kann man ja alles sagen, so, ne? Also, was redet der denn da? Ist alles cool. Aber das ist halt so unsere Philosophie und mit der sind wir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefahren. Und jetzt kommt was vielleicht den einen oder anderen überrascht. Das Grundsystem ist immer das gleiche. Ob ich jetzt mit TCR anfange, GT4, Cup Porsche, GT3 oder GTP, das Grundsystem, wie man möglichst schnell auf ein Level kommt, ist eigentlich fast immer das gleiche. Der einzige Unterschied ist nur, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, und das ist auch leider die Wahrheit, es ist natürlich gerade im TCR deutlich einfacher, in den Topsplit zu kommen, bei diesem Main Race, was ich erzählt hatte, als im GT4 oder im GT3. So. Das ist vollkommen klar. Aber ich persönlich habe als Teamchef tatsächlich auch schon alles erreicht, was ich erreichen wollte. Alles, was jetzt die nächsten hoffentlich 4, 5, 10, 15, 20 Jahre noch bei Carla Esports kommt, ist einfach nur noch Bonus. Das, was ich erreichen wollte, habe ich bereits erreicht. Ich habe Menschen gefunden, diese Menschen angesteckt, sie wie ein Rohdiamant geschliffen über eine sehr, sehr zeitintensive und lange Zeit. Und ich bin stolz selber drauf, dass ich das alles erreicht habe. Und zwar unabhängig von den Meisterschaften, die wir sowohl gewonnen als auch nicht gewonnen haben. Sondern für mich persönlich ist einfach Simracing der perfekte Einstieg in den Motorsport. Für all diejenigen, die sich den realen Motorsport nicht leisten können. Also ich gehöre dazu. Ich kann mir den realen Automobilrennsport nicht leisten. Motorrad wäre vielleicht möglich, aber Automobil auf gar keinen Fall. Und für mich persönlich war, ist und bleibt immer die Intention, ja, zugucken ist ja ganz geil, aber ich will ja selber fahren. Ja. Und wenn ich dann aber selber fahren kann, dann möchte ich aber kein Mario Kart, was auch nicht schlimm ist, wenn man Bock auf Mario Kart hat, aber ich will's halt hardcore. Also ich will so nah wie möglich an die Realität. Und ich kann euch sagen, dass der reale Motorsport, den ich selber mitbekommen habe, zugegebenermaßen mit einem Motorrad, aber dass auch das Grundsystem ist genau das gleiche wie im Simracing. Die gleichen Gedankengänge, die gleichen Probleme, die gleichen Adrenalinkicks, die gleichen Racingcraft-Momente, die gleichen Strategien, die gleichen Taktiken. Es ist alles das gleiche. Nur mit dem Unterschied, dass Simracing leider sehr, sehr günstig ist im Verhältnis zum realen Motorsport. Das tut mir echt leid. Ja, also es kann sich wirklich fast jeder leisten, ist echt blöd. Und vor allem, es tut nicht weh, wenn man sich irgendwo einplankt und man kann halt 24/7 rund um die Uhr halt trainieren. So, Training beats Talent. Und gerade zum Beispiel im Cup Porsche, wenn alle wirklich das gleiche Material haben und im Simracing haben bei einem Markencup wirklich alle das gleiche Material. Alle den gleichen Reifen mit der gleichen Reifenqualität, alle den gleichen Sprit, alle die, ne? Also es ist alles exakt on point, identisch und entsprechend ist halt auch das Racing knackiger als in der Realität. Und zwar deutlich knackiger als in der Realität. Und das macht einfach Bock. Und wenn man dann so viel Zeit und Energie aufbringt, wie wir die letzten 4,5 Jahre, und es sind viele Teams, die das ähnlich gemacht haben oder vielleicht sogar noch mehr gemacht haben, dann lernt man ja irgendwann auch Leute kennen. Wir zum Beispiel. Ne? Also vor einem Jahr kannten wir uns beide noch nicht, Jan. Jetzt mittlerweile nehmen wir die zweite Podcast-Folge auf. Wenn wir uns dann in Dortmund treffen, trinken wir ein Bierchen zusammen. Und dann, das ist wie so ein Wanderzirkus, der sich in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Serien auf unterschiedlichen Rennstrecken immer trifft. Und wenn man dann so, ich sag mal, Anschluss gefunden hat in diese kompetitive Simracing-Szene und da aufgenommen wurde, und die sind alle sehr, sehr freundlich, wirklich unfassbar freundlich, dann ist man Teil von einer Szene, die halt schon so eine leichte schizophrene Anwandlung haben. Ne? Also vor und nach dem Rennen ist alles cool, aber während des Rennens ist halt gefühlt der dritte Weltkrieg. Und das macht's irgendwie, das ist irgendwie auch so ein bisschen der Charme vom Motorsport. Denn genau so habe ich den realen Motorsport damals auch kennengelernt. Wir haben bis morgens um 5 Uhr an einem Mitbewerber Motorrad haben wir geschraubt, weil der Motor hops gegangen ist. Ja, einer ist wirklich 600 Kilometer nach Hause gefahren und hat den Ersatzmotor gekauft, während wir dann schon mal das Motorrad wieder gerade gezogen haben. Da war richtig Community, alle haben geschlafen, wir haben bis um 5, 5:30, 6 haben wir da geschraubt, haben dann 2 Stunden geschlafen, haben uns einen halben Liter Red Bull auf X reingezogen und sind dann wirklich wie die Geistesgestörten da in Oschersleben Motorradrennen gefahren, mit realen Bodychecks auf der Start- und Zielgerade. Ja, da brauchst du nicht glauben, dass, oh Mensch, du hast mein Motorrad jetzt fertig geschraubt, ich lass dich jetzt vorbei. Nee, das war goldene Regel. Auf der Strecke herrscht Krieg, davor und danach ist Community. Und das ist ein Stück weit auch so im Simracing. Ja? Da sind so viele positiv bekloppte Leute unterwegs. Ich feiere die halt fast alle hart. Ja? Klar gibt es so 2, 3 Leute, die man nicht leiden kann. Das hast du halt in jeder Szene. Das ist vollkommen normal. Gibt auch ein paar schwarze Schafe im Simracing. Braucht man auch nicht verheimlichen. Aber 99,99% der Leute haben so einen herrlichen, rostigen Nagel im Kopf. Und es macht einfach Bock. Punkt, aus Ende.
Was soll ich dazu sagen, Carsten?
Einfach Bock.
Es macht einfach Bock, meistens. Ja, die schwarzen Schafe gibt's, die dann absichtlich Leute raushauen. Das ist dann dieses bekannte Mario Kart. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man auch gern mal in Forza Motorsport oder Gran Turismo 7 sieht. Da wird dann schön weggehauen, aber in iRacing sieht man das sehr selten, Gott sei Dank. Oder auch in Le Mans Ultimate. Also dasselbe würde ich einfach mal sagen. Und es ist einfach vor allem, je tiefer man dann reinkommt, schon fantastisch. Mit Ligen vor allem, finde ich, kommt man auf einmal mit lauter Leuten in Kontakt und muschelt sich da durch. Und das sind alles bekloppte Leute, ja, im positiven Sinne gemeint natürlich. Die haben alle einen Dachschaden, genauso wie ich. Oder wie der Carsten auch, aber das passt halt voll. Deswegen, und da ist auch nicht. Ja, auf der Strecke ist man Konkurrent, aber wenn man sich helfen kann, dann hilft man sich. Ja, ich könnte ein paar Leute, die was ich 10.000 haben, könnte ich anschreiben und fragen, yo, wie das und das. Ich bin natürlich so verbissen und sage, ich will es selber rausfinden, aber ich könnte und ich würde jetzt einfach so anmaßen, dass ich auch eine Antwort bekommen würde, die mir weiterhelfen.
Ja, also ich habe, in meinen neuesten 4,5 Jahren jetzt, sag ich mal, ne, habe ich tatsächlich 2 Menschen kennengelernt, wo ich sage, also mit dir würde ich nicht mal mit Geld ein Bier trinken gehen. 2. Von ungelogen 1,5 bis 2.000. So. Die überwiegende Mehrheit hat einfach Bock auf Rennen fahren. So. Dass natürlich während eines Rennens es mal hier und da knallt und dass man dann im Eifer des Gefechts natürlich auch Emotionen zeigt. Ist auch normal. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber in der Regel ist es so, wenn man dann eine Nacht drüber geschlafen hat, spätestens danach, dann spricht man wieder ganz normal miteinander und sagt, okay, und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Und das ist halt eine Komponente, die ich auch an der Simracing-Szene unfassbar schätze, dass die überwiegende Mehrheit mit diesen 99,99% halt auch mit harten Bandagen fährt, aber mit dann immer noch mit fairen Bandagen. Also nicht diese sagenumwobene rote Linie überschreitet, wo man dann wirklich bewusst einen hinten drauf fährt in bestimmten Ecken oder an bestimmte Ecken und in bestimmten Ecken auf der Rennstrecke. Und es ist auch noch mal, vielleicht bin ich da auch alleine mit der Meinung, aber es ist auch noch mal ein Riesenunterschied, ob du in iRacing Officials fährst oder ob du in iRacing dich in eine Liga einschreibst. Das ist auch noch mal ein Unterschied. 100%. Also selbst bei den Officials, wo man mit Vor- und Nachnamen fährt und jeder kennt ja Google, da wird schon relativ respektvoll gefahren. Gibt natürlich auch ein paar Vollidioten, ja, aber die sind meistens dann eher im iRating ganz unten. Also wenn man sich da einigermaßen durchgearbeitet hat, dann fängt das so ab 2,5K ungefähr, fängt das andere auch richtig Spaß zu machen. Darunter kann man mal auch Pech haben. Aber es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man sich dann zum Beispiel bei der SRC NOS oder der World Tour oder der LMGH oder der Schera eSports GT4 Series oder, keine Ahnung, ADAC Sim Racing Cup oder bei Rennwelten oder wo auch immer einschreibt und dann wirklich auch auf einem Discord-Server mit den Leuten tendenziell quatscht oder auch quatschen kann. Und die immer wieder trifft, das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Und da muss ich sagen, da fängt der Spaß dann erst richtig an. Also Officials ist alles cool, aber sich dann in eingeschriebene Serien dann oder den Arsch in der Hose haben, ich schreibe mich jetzt hier in eine Serie ein, das ist dann nochmal der nächste Schritt. Und wenn du da dich dann durchgeboxt hast und durchgebissen hast und nicht gleich nach dem ersten Rennen aufgegeben hast, weil die gefühlte Temperatur mit der realen Temperatur ein bisschen auseinandergegangen ist, ja. wenn du dich dann das einfach annimmst und dann vielleicht sogar heutzutage völlig untypisch Menschen nach Hilfe bittest oder fragst, kannst du mir das vielleicht erklären, dann wirst du überrascht sein, da kommt auch eine Antwort. Und die Antwort ist nicht, nee, wer bist du, hau ab, sondern ja klar, hier komm, wir probieren mal und dies und das und jenes und dann bist du drin. Und in der Regel bleibt man dann auch drin.
Ja, also auch mit dem privaten liegen. Mit dem Konzept iRacing, das, das kann man, finde ich, ich würde es gerne so beschreiben, iRacing Officials, die man ja eine, jede Stunde oder jede halbe Stunde, je nachdem, was du fährst, fahren kann, da ist auch eine Gaming-Komponente dabei.
Ja.
Private Ligen ist purer Motorsport. Weil das voll. Ist dann wirklich, du gehst rein, du kennst die Leute, die hast du vielleicht schon in der letzten Season der World Tour gesehen, weißt, der ist schnell, den will ich abfacken, jetzt diese Saison. Da geht es dann um Punkte, da wo man auch intelligent fahren muss. Das heißt, okay, ja, okay, ich will jetzt die Meisterschaft, ich will jetzt da hinkommen, Top 10 eigentlich. Ja, muss ich noch einen Punkt machen, muss ich noch Position machen. Und das ist halt dann, das ist dann echter Motorsport. Das ist dann auch mit, je nachdem, wie es aufgezogen wird, dann mit einem Training da vorne ran. Da gibt es ein Briefing, da gibt es ein das Qualifying, was man nicht zwei Runden fährt, sondern Open Qualifying. Und voraus, wo Platz ist, und dann gibt Gas. Und dann halt rennen. Und das, das macht es halt einfach. Das macht, das ist für mich dann wirklich das, das Sim-Racing, was man fahren will, finde ich, wenn man Motorsport begeistert ist. Es gibt natürlich auch welche, die das nicht unbedingt Motorsport begeistern, aber das Rennfahren geil finden. Aber wenn man Motorsport begeistert ist, dann muss man eigentlich zu privaten Ligen gehen und da Vollgas geben und da seine Zeit reinstecken. Wir vom Team wollen das auch wieder. Wir haben jetzt keine private Liga, natürlich unsere eigenen fahren wir, aber ich privat feiere unsere Ligen nicht. Einmal in der Lost-Serie bin ich Co-Kommentator, was mir sehr viel Spaß macht. Und in einer anderen Serie von uns bin ich der Hauptverantwortliche und da fahre ich nicht. Das ist für mich, das sind zwei Dinge, die sich nicht miteinander kombinieren lassen, hauptverantwortlich für die Serie zu sein und gleichzeitig fahren, weil dann bin ich, entweder wenn ich da bin, dann bin ich als Rennleiter da. Das ist so meine, und deswegen wollen wir jetzt dann wieder in eine Multiclass-Serie reingehen mit einem GT3, also Multiclass in die IMSA-Richtung. Und da wird entweder PWA oder PEC angegriffen. Und da habe ich richtig Bock drauf, denn auch Multiclass, ich bin mega Fan von der WEC, von der IMSA, von der realen Motorsport. Und das dann im digitalen Motorsport selber fahren zu können, ist halt einfach Ding überhaupt, wo ich unbedingt reingehen will. Und da geht es auf jeden Fall vorwärts dann. Und da habe ich auf jeden Fall Bock.
Genau. Ja, geil. Also es ist ja auch so, ich meine, wenn man halt die ganze Zeit in dieser Simracing-Bubble drin ist, dann nimmt man vielleicht auch, ich nehme mich da nicht aus, ja, so bestimmte Dinge als selbstverständlich. Also es geht ja erstmal darum, du hast dann irgendwann so ein Setup. Ne? Also du guckst dir das an, und denkst dir so, boah, geile Nummer, so, ne? Und dann fängst du da an, dir so zwei, drei Sachen zu kaufen, und vielleicht steht dann irgendwann halt ein Ultra-Wide-Monitor oder ein Triple-Screen, ja?
VR-Brille.
Oder VR-Brille, so. Und dann fährst du da deine ersten Rennen, und das ist soweit auch erstmal alles cool, und dann lernst du aber Menschen kennen. Und das geht echt schnell. Also das geht wirklich schnell im Sim-Racing. Und vielleicht hast du dann auch Ambitionen, so, ey, ich hab da irgendwie Bock drauf. Ich will da irgendwie mehr als nur so ein bisschen stumpf im Kreis zu fahren. Und wenn du dann das erste Mal in einem Team bist und auf einem Discord bist und mit deinen Teamkollegen live redest, wie eine Telefonkonferenz, und du auf einen Trainingsserver joinst und das erste Mal die Teamfarben von den Autos siehst, ja, wenn da so 5 oder 6 Autos gleich aussehen, und man sich einfach halb totlacht, weil das so viel Spaß macht, dann ist irgendwann der Funke halt übergesprungen. Und ich weiß das noch wie heute, das ist total banal und es ist auch total lächerlich im Kern, aber es ist einfach trotzdem im Kopf geblieben. Du hast mich ja gefragt, seit wann es Kala eSports gibt. Januar 2021 haben wir angefangen. Mhm. Und der René hat so, ja, ich sag mal so basic Kompetenzen im Photoshop-Bereich. So, mittlerweile macht das ja Jan bzw. der Sebastian Hauer. Als wir angefangen haben, haben wir alles selber gemacht. Machen wir ja immer noch, mehr oder weniger, bis auf Deliveries. Und dann stand auf einmal, also ich hab dann so ein Teamname. Das ist ja, Kala eSports ist ja mit Carsten Gieseler und Lars Jenner. Lars hat leider aufgehört aus beruflichen Gründen, deswegen auch Kala, ne? CAR steht für Carsten, LAR steht für Lars. Und dann hast du dieses Logo quasi mit PowerPoint erstellt, also ich jetzt, und dann klebt das erste Mal dieser Teamname auf einem Auto. Ja. Und davon machst du ein Bild. Und dann denkst du dir so, geiler Scheiß. Also, das ist nicht irgend so eine 0815 Standard-Livery, sondern da ist jetzt unser Team-Logo drauf. Ja. Und dann fängst du an, das ganze Ding zu painten und so weiter. Wir haben dann ein relativ einfaches System gehabt, nämlich Keep It Simple. Ja? Also weiß, Gift, Grün. Das war 3,5 Jahre, fast 4 Jahre unser Design. Pottenhässlich, aber ist einprägsam, weil das Ding siehst du halt oder sahst du auch 3 Kilometer gegen die Sonne. Und unser System, wir hatten das ja vorhin, ist einfach Funktionalität vor Design. Und wir wollen möglichst schnell im Kreis fahren. Optik ist erstmal nicht so entscheidend. Die Optik kommt jetzt tatsächlich dieses Jahr, 2025, im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich. Und aber dieser Moment, wenn du dann das erste Mal halt in so einem Teamauto drin sitzt, das ist das gleiche Auto wie vorher, es sieht aber einfach nur anders aus. Und dann hast du vielleicht sogar noch irgendwie diesen Fahreranzug dann vielleicht auch noch gepainted und dann fängst du an mit Simracing und das ist einfach eine endgeile Nummer, weil die einzigen beiden limitierenden Faktoren im Simracing ist A, die Zeit am Tag, die du zur Verfügung hast, und B, deine Kreativität. Ansonsten steht dir alles offen, ja. Wie Jan zum Beispiel, ne, wir machen jetzt einen Podcast, das hören sich ein paar Leute an. Danke fürs Durchhalten bis hierhin übrigens. Es gibt Menschen, die Firmen gegründet haben, die übelst Bock haben auf Grafikerstellung, Videoerstellung, Kommentieren, Reko und so weiter und so fort. Also du kannst sehr, sehr viele Komponenten aus dem realen Motorsport fast nahezu 1:1 umsetzen im Simracing. Und das alleine ist ja schon eine Nummer für sich selber. Und wenn man dann auch noch on top sagen kann, dass man real, also digital, gegen einen dreifachen Formel-1-Weltmeister fahren kann. Das können nicht viele Sportarten von sich behaupten. Also ich glaube nicht, dass irgendein, und das auch nicht böse gemeint, dass irgendein Spieler aus einer Landesliga Herren die Möglichkeit hat, am Wochenende mal 90 Minuten gegen einen Bundesligisten zu spielen. Oder gegen Real Madrid oder gegen wen auch immer. Ich bin bei Fußball nicht so bewandert. Das ist im Simracing eigentlich ganz normal. Denn da gibt's einen Max Verstappen und noch ein paar andere, die das nicht heimlich unter irgendwelchen Decknamen machen. Das machen die witzigerweise in der Realität mit Hashtag Franz Herrmann oder wie er hieß. Aber im Simracing ganz, ganz regulär Max Verstappen, Team Redline. Let's go.
Ja, der übrigens 4 Weltmeistertitel hat. Nur
Simbe. 4, okay.
ja, aber ja, das ist halt auch das Thema, was ich ja vorher gemeint habe, dass der reale Motorsport immer näher oder den Rücken nicht mehr zu uns zugewandt hat oder ja zum Simracing zugewandt hat und es verspottet, auch durch man kann Verstappen mögen oder nicht, aber er hilft uns ungemein im Simracing-Sport. Ich meine, es gibt jetzt wieder eine Schlagzeile, dass der Typ in der NEC gefahren ist, während irgendwo das letzte Rennen, glaube ich, war in Imola. Da ist er davor noch NEC gefahren. Und das hilft uns einfach. Also das hilft natürlich speziell auch iRacing, muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich die Werbung überhaupt für die. Aber das ist einfach und durch solche Persönlichkeiten, der auch sagt, ich finde das so geil und das ist so kompetitiv da drin. Das ist halt einfach, das ist auch geil zu hören. Und dass natürlich so jemand dann in auf dem Server dann irgendwie kommt, auch vielleicht, ist halt einfach schon fantastisch. Und genauso, wie du es gesagt hast, es ist halt, du wirst nicht irgendwie in einem Fußballverein dann gegen Bundesligisten nur aus Versehen spielen.
Ja, und ich persönlich, ich habe mich halb tot gelacht und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, Jan. Ich war, glaube ich, auch nicht der Einzige, der sich tot gelacht hat. So, Max Verstappen kommt zum Nürburgring, setzt sich in diese Karre und fährt nach 3 Runden einen neuen Rundenrekord. Der war noch nie auf der Nürburgring-Nordschleife in echt. Noch nie. Dann gab es ein paar etablierte, ich sag mal, Koryphäen, die dann rumdiskutiert haben. Ist alles richtig, aber Fakt ist, er war schneller. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie schafft ein Max Verstappen das? Und alle iRacer gerade die so DNLS mal gefahren sind und so weiter, zu denen wir ja auch gehören, denen ist das relativ schnell aufgegangen. Ja klar, weil der halt schon 1,5 bis 2,000 Runden in iRacing auf der Strecke hat.
Ja, so. Das hilft auf jeden Fall.
Voll.
Und ich meine, ich bin noch skeptisch, was das Ganze angeht. Das muss er dann halt beweisen im Rennen, finde ich. Aber auch ein schöner Post von Timo Glock war das, glaube ich. Wer bezweifelt denn, dass der Typ das fahren kann als vierwilliger Formel-1-Weltmeister?
Ja.
Wer bezweifelt das? Also, ja. dass er die Fähigkeiten hat, ist ja, liegt ja auf der Hand. Ich meine, ein kurzes Abschweifen mit Real Motorsport. Sieh dir an, was Mick Schumacher macht in der WEC. Klar, er fährt kein GT3, aber da sind etablierte Hypercar-Fahrer drin, die er auch einfach putzt. Ne? Und ja. Er ist jetzt kein Verstappen, der hier, das muss man einfach so sagen, Verstappen ist von der Liga her nochmal drei Welten über Mick Schumacher im Moment. Zumindest das, was man zuletzt gesehen hat. Ne? Ich will seine Fähigkeiten nicht irgendwie in Frage stellen, aber trotzdem ist er Verstappen nochmal eine ganz andere Nummer. Warum sollte er das nicht auch einfach können? Natürlich, Nordschleife ist immer was Besonderes, aber das sieht man halt auch, und das ist der Punkt, den du machen willst, dass halt die iRacing da oder Simracing immens hilft. In dem Sinne. Und das sagt ja auch ein Danny Murrah, der das zum Training hernimmt. Der auch ganz klar sagt, natürlich, und das ist scheißegal, welche Simulation du hernimmst. Solange es jetzt nicht irgendwie Gran Turismo ist, weil das ist nochmal eine andere Liga, finde ich.
Ja, genau.
Aber der ganz klar auch diesen Vergleich, ich finde die Videos auch von dem mega cool mit dem Vergleich von Limo Ultimate und iRacing, weil er ganz klar sagt, es ist nichts realistischer. Es sind zwei unterschiedliche, es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, zwei unterschiedliche Simulationen, die eher unterschiedliche, wie würde ich jetzt das gerne betiteln, die einfach zwei unterschiedliche Arten haben, Referenzen haben auch in gewisser Weise, aber die halt beide einfach gut sind. Ja, wo ich jetzt einfach ganz klar sagen würde, das sind jetzt die zwei Top-Dinge im Moment, die du ja, einfach fahren kannst. Und das ist einfach... nicht umsonst gibt es einen Tim Heinemann oder so, die jetzt im GT3 unterwegs sind.
Ja, es gibt ja etliche Beispiele. Ne? Ich hatte das, glaube ich, irgendwann, ich glaube, das war bei dem McRive in der Podcast-Folge mal gesagt, das ist nichts Neues, Leute. Mhm. Ne? Das hatten wir 2007 schon. René Hiddel, Team Simracing Equipment, ein Teamkollege von mir damals. Das Team Simracing Equipment war damals eines der besten, beziehungsweise eigentlich das beste Simracing-Team aus Deutschland. So. Und René Hiddel war damals der Erste, der es geschafft hat, als Vollblut-Simracer in einem Shootout und Ausleseverfahren von Opel Motorsport die 24 Stunden im Astra zu fahren, was sie übrigens by the way auch gewonnen haben. René war der Erste. Und natürlich hilft es, wenn ein Max Verstappen in iRacing unterwegs ist. Egal, wie man zu dieser Person jetzt steht und zu seinen Aktionen und so weiter. Aber Fakt ist jedenfalls, der Typ ist halt richtig Banane. Ja? Der fährt in Imola ein 24-Stunden-Nürburgring-Special-Event letztes Jahr, steht auf, setzt sich ins Formel-1-Auto, gewinnt kurz den Grand Prix, geht danach wieder in Discord und freut sich mit seinem Team Redline. So. Max Verstappen ist insofern, glaube ich, nicht nur ein Role Model, sondern wir spulen mal ganz, ganz viele Jahre zurück. Da gab es einen Michael Schumacher. Und Michael Schumacher war der Erste, der, ich sag das jetzt mal umgangssprachlich, der ein Fitnessstudio mit auf die Rennstrecke gebracht hat. Alle haben den für bescheuert gehalten. Ja, also nach dem freien Training bin ich doch hier im Hotel und sitze im Pool. Während die alle ins Hotel gefahren sind, hat sich Michael danach nochmal 2,5 Stunden in seinem 40-Tonner-Fitnessstudio-Gerät hat er sich da komplett abgebückt. Und natürlich ist es also es ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum Michael Schumacher die Formel 1 dominiert hat, aber es sind viele, viele Puzzleteile, viele, viele kleinere Teile, die dann am Ende halt ein Gesamtbild formen. Und Max Verstappen ist der Erste, weil witzigerweise nämlich nach der Schumi-Zeit, mittlerweile haben die alle ihre Fitness-Paddocks da in der Formel 1, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe. So. Und Max Verstappen ist jetzt der Erste, der Simracing mit auf die Rennstrecke bringt. Und du kannst drauf wetten, dass das in der Zukunft noch deutlich, deutlich mehr wird. Ist ja auch im GT-Sport genau das Gleiche. So. Und du hattest ja ganz am Anfang gesagt, der Hype von Corona ist zu Ende. Ja, mehr oder weniger. Klar, aber wir sind, wie gesagt, auf einem deutlich höheren Level als vor Corona. Aber was es auf jeden Fall gebracht hat, ist die Akzeptanz und auch der Respekt. Ja, dass halt die, ich sag das mal, ist auch nicht böse gemeint, die alten weißen Männer, ja, auf der realen Rennstrecke, dass die verstanden haben, ja, da kommt jemand vielleicht aus dem digitalen Motorsport, aber das sind keine Spielkinder. Jedenfalls nicht, wenn sie zum Beispiel in iRacing unterwegs sind. Und dann auch in entsprechenden Ligen fahren. Ne? Also nicht nur, okay, ich fahre in iRacing, das ist meiner Meinung nach jetzt erstmal kein grundsätzlicher Garant für, okay, du hast es verstanden, sondern okay, du bist in iRacing unterwegs, geil, in welchen Ligen? Platzierung erstmal unabhängig. Und das hat sich schon deutlich gewandelt. Ich könnte 3 Stunden lang dir Storys erzählen, wie wir 2006, 7, 8 und 9 wirklich Klinken geputzt haben. Wie wir nach Hause geschickt worden sind. Ja, Spielkinder, geh mal nach Hause. So, das sind witzigerweise jetzt genau die gleichen Typen, ja, die 20 Jahre älter sagen, nee, Simracing ist die Zukunft. So, da muss ich dann mal ein bisschen müde lächeln, weil ich weiß, ich habe vor 20 Jahren mit dir auch schon gesprochen, da hast du mich nach Hause geschickt. Und jetzt tust du so, als ob du voll überzeugt wärst. Aber Fakt ist jedenfalls, und da bleibe ich auch bei, manche sagen, es ist aktuell so die goldene Ära des Simracing-Sports. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das, was die nächsten 10 bis 15 Jahre noch kommt, wird alles in Schatten stellen zu dem, was die letzten 20 Jahre kam. Weil eins ist, glaube ich, sicher. Es wird immer Menschen geben, die richtig Bock haben, sich irgendwie motorsporttechnisch zu duellieren. Ja? Viele Jahrhunderte früher ist man Wettrennen gelaufen, dann hat man Pferderennen, ja, dann ist man irgendwo hier durch die, keine Ahnung, Lüneburger Heide, sind dann 2 Wikinger ein Rennen mit dem Pferd. Ja, und dann gab es irgendwann, ja, okay, es gibt ein Fahrrad oder ein Auto und keine Ahnung, es gibt immer Menschen, die Bock haben, sich mit mobilen Arbeitsgeräten sportlich zu messen. Ob in 5 bis 10 Jahren iRacing noch am Markt ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Die Simulationen werden sich vielleicht nochmal verändern, klar. Aber dass Simracing nicht durch die Decke gehen wird, also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja? Und auch, dass Motorsport tot sei, kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Ich meine, DTM in Oschersleben, ja, in 2 Jahren die Zuschauerzahlen verdoppelt. 45.000 Menschen haben 45.000 Menschen haben ihren Hintern bewegt. Ja. Also nicht im Live, sondern die haben sich ins Auto gesetzt und sind irgendwo hingefahren, um sich live etwas anzuschauen. 45.000. Vor 2 Jahren waren es 22.000.
Ja.
So. Also, wenn man jetzt sagt, Motorsport sei tot, Motorsport interessiert keinen, Simracing sei kein Bedarf. Ganz ehrlich, Jan, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren, ich sag mal in Anführungsstrichen wieder da, ich hab's aufgegeben, ich werde die nicht mehr bekehren. Dann sage ich, alles klar, wenn du der Meinung bist, die Sonne ist blau, feel free, die Sonne ist blau. Alles gut. Ich konzentriere mich auf die Leute, die noch nicht dieses Mantra im Kopf haben halt, ne?
Ja, ich finde auch, also ich finde es ganz klar zu merken, dass der Motorsport eher auf dem aufsteigenden Ast gerade ist. Schaut einfach, wie ich schon gesagt habe, und ich auch ganz klar gegenseitiger Einfluss vom realen und digitalen Motorsport, wie C zum Beispiel, was da die reißt einen Rekord nach dem anderen ab, von ihrer Serie halt, von den Zuschauerzahlen auch her.
Ja, klar.
Da stehen Leute rum, unfassbar, und natürlich auch zu Recht. Und natürlich kommen sehr viele vom Simracing auch dahin, weil die sagen, ich kann jetzt die Autos da fahren, ja, dann schaue ich mir die doch auch mal in echt an. Und ja, auch umgekehrt, Leute, die da den Motorsport anschauen, gehen zu iRacing und sagen, ich will die Dinger fahren. Also das ist natürlich in beiden Welten, und dass auch eine etablierte Rennserie wie die WEC sich hinstellt, Le Mans Ultimate präsentiert, Werbebanner an der echten Rennstrecke haben für dieses Spiel, sagt für mich schon sehr, 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 sehr viel aus einfach. Und was ich sage im Moment jetzt zum Realmotorsport, ich sage, wir sind im Moment in einer goldenen Ära für mich vom realen Motorsport, weil das im Moment, und ich rede nicht vom Formel 1, sondern im Moment für die WEC und für die IMSA, weil was da gerade abgeht, von alle Hersteller wollen dahin, und wie die Rennen, wie es da zur Sache geht, ist das ist das grandios. Also für mich ist das so eine Ära, die ich halt sehr genieße gerade. Ob es jetzt die goldene Ära insgesamt ist, ist mir scheißegal, ja. Das ist einmal dahingestellt, ist mir wurscht. Für mich, ich genieße das gerade ungemein. Mir ist auch die Formel 1 relativ egal. Ja, Monaco und die ganze Geschichte, die ja todlangweilig war.
Also Formel 1 gucke ich mir tatsächlich schon seit Jahren nicht mehr an. Was ich mir angucke, ist halt tatsächlich auch die WEC.
Das ist grandios.
Was ich mir auch angucke, ist die 24-Hour-Series. Da war jetzt ja am Wochenende die 12 Stunden von Misano. Mhm. Und das gucke ich mir ja nicht ganz uneigennützig an, weil ich denke, okay, cool. In ein paar Wochen fahren wir ja in der Official, die gibt es ja auch, die Creventic Endurance Series.
Ja.
In iRacing. So. Und da hatten wir auch ganz gute Rennen jetzt, so die ersten beiden. Und dann stehen da die 12 Stunden von Misano an und dann guckst du dir ja das reale 12 Stunden Misano-Rennen an und dann habe ich im Kopf, okay, alles klar, also an der Ecke kann man so und so überholen und das ist halt 1:1 wie in iRacing. Also du kannst halt voneinander lernen. Also, ne? Also du guckst dir irgendwelche Onboard-Aufnahmen von der Realität an, die es auch in iRacing gibt, von der Strecke her. Und dann kannst du schon, ohne dass du die in iRacing gefahren bist, kannst du dir schon grob ungefähr ausmalen, okay, das und das geht so. Oder da und da, an der und der Ecke wird es eventuell Probleme geben mit dem GT3. So, das weißt du schon, obwohl du selber noch gar kein Multiclass-Rennen in Misano hattest. Wir jetzt zum Beispiel. Mhm. Und das alleine ist ja auch schon total irre. Ja, also auch das bei DTM in Oschersleben war es halt ganz extrem. Ich meine, für mich ist das nichts Neues. Für alle, die es wahrscheinlich hören, auch nicht. Aber dann stehst du da, Hasseröder oder Gegengerade, stehst du dann da. Ich war nicht da, aber meine Jungs waren da. Und die sagen, ey Carsten, das ist genauso wie in iRacing. Ja, die Linie ist gleich, die Bremspunkte sind wirklich on point gleich. Die gleichen Bremsmanöver oder die Schwierigkeit auch natürlich zu überholen. Und vor allem auch die Rundenzeiten sind. Das ist alles exakt on point. Also zu 99,99% genauso wie in der Realität. Und wenn du das halt stundenlang, monatelang zu Hause trainierst, ja, und du dann als, ich sag mal, junger, aufstrebender Mann, egal in welcher Serie, zu einer Frau.
Wir wollen alle mitreinnehmen.
Richtig, 100%. Sorry, Mädels, sorry. Zu einer Veranstaltung kommst, egal welche Rennstrecke. Ja, und du sagen kannst, ey, ich habe hier schon 2.500-3.000 Runden gedreht im Simulator, dann ist der Einstieg oder die Umgewöhnung im realen Auto deutlich leichter. Und vom Racing-Craft her, also wie man Rennen fährt, wie man seinen Vordermann und Hintermann im Spiegel lesen kann, ja, wie man den sich zurechtlegen kann, welche, ich sag mal, Dirty Tricks es gibt, oder auch psychologische Kriegsführung, die es gibt. All diese ganzen Erfahrungen kannst du einfach im Simracing trainieren, bis die Internetleitung glüht. Ohne, dass du, wenn es mal schief geht, das ist auch ein riesen Pluspunkt von Simracing, dass du dann Zehntausende von Euros ausgibst. Ja, so eine, und das muss, nur jetzt mal, um mal ganz knallharte Zahlen zu nennen. Dieser Tourenwagen Junior Cup, ne? Mit diesem VW Up GTI. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja.
Da kostet eine komplette Saison. Wir reden hier von einem VW Up mit lächerlichen 1 Liter Hubraum und 150 PS. Tipp mal, was diese Saison kostet. Also nicht das, was im Prospekt steht, sondern was eine Saison ungefähr kostet. Tipp mal.
Also ich weiß ja, wie viel eine DTM Trophy Season gekostet hat. Weil wir da im alten Team jemanden hatten, der da mitgefahren ist und mittlerweile Porsche Cup fährt.
Mhm.
Natürlich nicht so hoch, aber ich würde sagen 20.000?
Mehr. Zwei Versuche hast du noch.
Okay, ich gehe in den 10er Schritten hoch 30?
Nein, mehr.
50?
Nein, mehr.
Ach du Scheiße, hau raus.
Das kratzt ganz knapp unter der sechsstelligen Nummer.
Was?
Und da reden wir von einem, und das ist auch nicht böse gemeint, da reden wir von einem kleinen VW Up. Da reden wir noch nicht von einem TCR, wir reden noch nicht von einem GT4, wir reden nicht von einem Cup Porsche, wir reden von einem kleinen, popligen Tourenwagen-Auto.
Ja.
Ja, da liegst du zwischen 60 und 80.
Aber weißt du, was ich gehört habe? Und zwar, ich war erst auf einer Automesse. Ja, so Oldtimer, Youngtimer-Messe, ne? Und da stand ein Auto, das kennen wir alle aus iRacing. Und zwar dieser Ford Legend. Dieses kleine Kackding, ne? Und das, da soll jetzt eine, da wird in Stuttgart, in Augsburg, nee, Augsburg, wird da eine Serie anscheinend aufgebaut mit diesen kleinen Dingern. Und die Dinger kosten zwar überhaupt nicht viel, ne? Die haben einen Dreizylinder drin, gehen ab wie Sau, weil da liegt, da ist ja nichts dran. Da ist kein
Ja, richtig.
Gewicht. Und kostet ein so ein Ding kostet 15.000 Euro.
Ja, und dann kannst du so als Daumenwert Kaufpreis vom Auto mal drei. Das kostet dich die erste Saison.
Wahrscheinlich.
Das ist so, das ist so ein Fixwert, ne? Worauf ich nur hinaus wollte, ist, Motorsport, der reale Motorsport ist halt sehr, sehr teuer. Und
Ja.
viele Menschen sagen, naja, aber da fahren ja nur 10 Leute mit, also interessiert es ja keinen. Nee, da fahren nur 10 Leute mit, weil sich das sonst keiner leisten kann.
Ja.
Wenn du jetzt im Simracing unterwegs bist, ja, dann hast du 30 Leute im Grid, 50 Leute, vielleicht sogar 60 Leute im Grid. Und das ist halt eine ganz andere Nummer, als wenn du da mit 10, 15 Leuten da in der Realität fährst. Weil ich lehne mich auch mal weit aus dem Fenster. Jeder Simracer aus Deutschland würde liebend gern auch mal realen Motorsport selber fahren. Und ich glaube, es ist auch erstmal egal, welches Auto, selbst wenn es so ein, keine Ahnung, 100 PS-Eimer ist. Ja? Nur wenn da 30 100 PS-Eimer sind, dann ist das halt geiles Racing.
Ja.
Ja? So, und ich bin mal gespannt, wann das der eine oder andere halt in Entscheidungspositionen halt versteht. Ja, also das tendenzielle Interesse an Motorsport ist unfassbar hoch. Ich persönlich würde nicht sagen, dass es die Golden Era ist, das nicht, aber wir sind auf jeden Fall auch dank der WEC, glaube ich, wieder auf einen ganz, ganz großen Schritt zugegangen in Richtung Zukunftsfähigkeit. Aber das ist ja so meine Ultimate-These. Nur mit Sim Racing haben wir die Möglichkeit, eine Lobby aufzubauen. Nur mit Sim Racing, weil die Einstiegskriterien und die pragmatische Durchführbarkeit von digitalen Motorsport für die Masse deutlich einfacher geregelt ist und deutlich realistischer umsetzbar ist als die Teilnahme an einer realen Serie, egal wie sie auch heißt. Und mit einer großen, verbündeten, zusammenhaltenden Sim-Racing-Communities in auch gerne unterschiedlichen Simulationen hätten wir in der Masse eine Schlagkraft, wo wir wirklich Politik machen könnten. Und zwar positive Politik.
Ja.
Aber das dauert noch.
Ja, aber vielleicht passiert es ja irgendwann. Wir
Who
drücken
knows?
die Daumen, ja. Wobei ich muss ja sagen, wenn ich realen Motorsport machen würde und mir wäre alles sozusagen egal, und zum Einstieg, da würde ich eher so Richtung Mazda Cup schielen im Moment, ne? Das ist,
Voll.
glaube ich, das ist purer Motorsport auch noch.
Voll.
Also da geht's ab.
Stell dir mal vor, stell dir einfach mal vor, ich meine, man kann ja jetzt grundsätzlich jede Marke nehmen. Stell dir einfach nur mal vor, man sagt im Vorfeld, alles klar, also maximal darf das Ding 10.000 Euro kosten. Maximal. Kein Neuwagen, ausschließlich gebraucht von Baujahr von bis. Es dürfen keine Slicks verbaut werden, nur ein paar Sicherheitsaspekte, ne? Aber ansonsten kein High-End-Fahrwerk, keine High-End-Bremse, nix, einfach fahren. Ja? Wurde dann, keine Ahnung, so ein Kotflügel für 50 Euro vom Schrottplatz holst. So, einfach erstmal ballern. Macht jedes Land. Jedes Land macht das. Frankreich, Italien, England,
Brasilien.
Spanien, Brasilien, Philippinen, Thailand, nur Deutschland nicht. Deutschland macht es nicht. Nein, in Deutschland muss das alles immer absolut komplett High-End sein. Wenn du dir mal so diese Clubsportrennen von den Engländern anguckst und dir mal anguckst, mit was für Shitboxen die da Rennen fahren, da steigt keiner mit einem Nichtgrinsen aus dem Auto. Die lachen sich halb tot. Und dann fahren die da mit einem Twingo, mit einem 80 oder 70 PS. Ist doch scheißegal. Wenn alle 70, 80 PS haben, ja, dann ist das Racing geil.
Ja.
Also muss es denn immer dieser 500, 600 PS Donnerbolzen sein? Muss es das immer sein?
Ja. Wobei, da gibt es
auch, sage nein.
Da gibt's auch Bewegungen von Speed Engineering. Ich weiß nicht, ob weiß nicht, ob ihr die kennt da mit dem 1.14i, 1.16i. Hast du da schon gehört von?
Ich sag mal ja.
Du sagst mal ja. also, wer die nicht kennt, die sind mittlerweile bei GMP Performance ansässig, ist aber eine eigene Firma, die Performance Pod herstellt, entwickelt und herstellt. Und die wollen einen Cup machen mit 1.14er, 1.16er i Modellen. Alle gebraucht natürlich, weil die gibt es nicht mehr neu. Ja. F20 Modell. Ja, F20. Und die bauen sie um. Kostenpunkt, glaube ich, sind jetzt das Doppelte von, was du gesagt hast, 20.000 Euro. Aber dann kannst du halt da irgendwie mitfahren. Und dann zahlst du noch ein bisschen für, jetzt keine Weltsumme anscheinend, für die paar Rennen, die sie dann machen wollen. Wie das genau aussieht, weiß ich auch nicht. Auch Geld nicht, keine Ahnung. Aber ich sag mal, das war für mich so ein kleiner Lichtblick. So, dass mal jemand herkommt, da ist das originale Getriebe drin, da ist das originale Diff drin. Da ist ein Fahrwerk drin, das hat innen ausgeräumt mit einer Zelle drin, damit halt Sicherheit, das sollte schon groß geschrieben werden. Ja,
Sicherheit muss auf 1 stehen.
Ja,
und so, dann darüber brauchen wir reden. Aber ansonsten halt wirklich Seriensport.
Ja.
Seriensport. Ja, ja, natürlich sind halt Semi-Slicks oder Voll-Slicks schneller. Ja, aber dann gibst du halt eben auch 1.500 Euro pro Wochenende nur für Reifen aus. Ja. Ich möchte gerne 1.500 Euro in Sprit investieren, um zu fahren. Und ob ich da jetzt 2 oder 3 Sekunden pro Runde schneller bin, das tückt mich doch am Ende überhaupt nicht, wenn die anderen 25, 30 im Grid die gleiche Shitbox fahren wie ich. Und dann bügelt man sich da in Oschersleben oder auf dem Lausitzring oder sonst irgendetwas. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann ist ja richtig Spaß am Lenkrad.
Ja.
Aber das muss halt immer, nee, das muss immer irgendwie alles total High-End-Professional sein. Okay, cool. Nur, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn die Grids halt nicht voll sind.
Ja.
Und im Simracing sind die Grids grundsätzlich überall voll. Also es mangelt nicht am Interesse. Es mangelt einfach daran, dass die Leute für diese Art von Motorsport nicht mehr diese Kohle haben. Ich meine, Motorsport war schon immer teuer. Das war schon immer so. Aber man kann es meiner Meinung nach auch künstlich in die Höhe treiben.
Ja.
Und ich empfehle da, vielleicht kannst du das ja verlinken, ich empfehle euch dringend, falls ihr das nicht kennt, tut mir persönlich bitte einen Gefallen. Ja? Schaut euch diese 37 Minuten an. Das ist kostenlos auf YouTube verfügbar und heißt Fünferbande. Da geht's um eine Reportage und eine Dokumentation über die Anfänge des Markencups auf Basis des Renault R5 Pokal. So, das ist das, was ich mit Motorsport verbinde. Und also schaut euch das einfach mal an. Ich will da gar nicht spoilern. Das ist im Kern eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Ich meine, ich werde dieses Jahr 40. Ich bin alt, aber scheiße noch mal, ich bin nicht tot. Ja. So, es wäre für mich halt super geil, ja, als Teamchef von einem Simracing-Team eine realistisch-pragmatische Chance und Variante zu haben, wo man als Simracing-Team auf ganz, ganz, ganz niedrigem Level realen Motorsport machen könnte. Den am Ende auch keine Sau interessiert, ist mir aber Latte. Aber wenn ich mir vorstelle, ja, dass da ein Auto in Oschersleben, gebrandet wie das Auto von Carla Eastwood steht, mit den ganzen Kloppis, die bei mir ja im Team sind, mit denen ich ja sowieso jeden Tag telefoniere über Discord. Wenn man dann, keine Ahnung, 4, 5, 6 Mal im Jahr, am besten man macht noch Langstreckenrennen, dann hat man diesen Hass auch bei Sprintrennen raus. Ja? Dann macht man so ein 4 Stunden Tourenwagenrennen oder Clubsportrennen. Und dann hast du da ein Team mit 4 Leuten und jeder fährt eine Stunde davor und danach wird gegrillt mit einem Bierchen. Ja? Und wer am Ende gewonnen hat, ist dann eigentlich auch egal, weil alle hatten ihren Spaß. Da werden dann irgendwelche Pools aufgebaut, da wird dann, keine Ahnung, nackt im Fahrerlager gebadet und irgendwelche Elektroroller zwischen Rennen im Regen gefahren und nur solche Anekdoten.
Ja.
Ja? Oder irgendwer dreht komplett durch und macht den DJ oder irgendwas. So dieses, wir sind auf der Rennstrecke, es ist Abend, das Paddock ist zu, die Grills sind an, du merkst so, geiler Scheiß, hier bin ich zu Hause. Und am nächsten Tag steigst du ins Auto, fährst ein Rennen. Und natürlich geht's gefühlt immer um die Weltmeisterschaft. Na logisch. Bei mir ging's in jedem Motorradrennen immer um die MotoGP. Immer. Und ich war natürlich auch besser als Valentino Rossi und Co. Logisch. Nur die Zeiten haben halt eine andere Sprache gesprochen. Aber das war so ein Ego-Ding. Ich kam damit relativ gut klar. So. Aber das, was halt Motorsport für mich persönlich bedeutet, ist nicht diese High-Society-Grid-Girls in irgendeinem GT3-Feld und hier Instagram und da TikTok, sondern für mich bedeutet das, dass man mit dreckigen Fingern, mit einer verölten Latzhose, ja, bis morgens früh irgendwie versucht, ein Getriebe zu tauschen, obwohl man noch nie ein Getriebe getauscht hat, andere Leute findet, mit denen man eigentlich gegeneinander fährt, man den Scheiß einmal zu einem fahrfertigen Motorrad zusammenschraubt und am nächsten Tag ein Sprintrennen fährt. Und am besten noch mit den gebrauchten Rennreifen, die man von dem anderen Typen geklaut hat, weil der sie weggeworfen hat, um dann am Ende eine Sekunde pro Runde schneller zu sein und das Gefühl, das mit Geld nicht zu bezahlen. Das war einfach viel professioneller, aber ich war trotzdem eine Sekunde schneller. Mit abgefahrenen Slicks von Bridgestone. So. Und also, ich habe ungelogen, da unten in meinem kleinen Keller, ich habe wirklich kistenweise Pokale. Juckt mich überhaupt nicht mehr. Null. Ich will meinen Spaß haben. Aber ich will halt hartes Racing. So. Das ist im Sim-Racing gelebte Praxis. Nicht nur in der Carla-Series, sondern auch in anderen geilen Serien, ja, an denen wir ja auch teilnehmen. So. Und jetzt ist halt die spannende Frage, kriegen wir es irgendwie, oder da draußen, ich meine das nicht, dass das jetzt irgendwer hier über diese Podcast-Folge mitbekommt und sagt so, geil, ja, das ist eine super geile Idee. Da ist ja noch nie einer vorher drauf gekommen. Das ist ja Bullshit. Aber, wir haben doch so viele Leute, die im Simracing-Sport in Deutschland Bock haben auf Autos. Warum kriegt man es nicht hin, mal wirklich so einen richtig kleinen, also so einen kleinen Cup? Und ich rede jetzt auch nicht von dieser RCN-Geschichte auf der Nürburgring-Nordschleife. Irgendwo, keine Ahnung, hier diese Rennstrecke da in Meppen oder sonst irgendwo. Großdölln in Berlin, nördlich von Berlin. Auch eine geile Rennstrecke. Einfach fahren. Am besten alle das gleiche Material, wirklich erschwinglich. Und wenn du dann einen hinten drauf gefahren bist, Jan, oder das Ding vielleicht sogar auch übers Dach gelegt hast, ja, dann kriegst du nicht irgendwie Pipi in die Augen, weil du genau weißt, scheiße, ich muss jetzt noch 15 Jahre den Kredit abzahlen für ein Auto, was jetzt schon in der Presse gelandet ist.
Nee, du nimmst, kriegst einen Vorschlaghammer in die Hand.
Genau, dann nimmst du halt einen Hammer oder im Worst Case wärst halt den nächsten Tag so, sag mal, hier, Mike, du hast doch noch so einen Anhänger, ne? Ja. Ey, wir müssten noch mal ganz kurz zum Schrottplatz, ich brauch noch mal die und die Karosserie. Ja, oder irgendeinen Kotflügel. Dann fährst du da los und holst dann irgendwie Kotflügel von so einem Twingo. Legst da 30 Euro auf den Tisch, nimmst eine Sprühdose, sprühst die halt, weißt du, weiß an, schraubst die an und abfahrt. Ja. Und nicht so, oh scheiße, das ist jetzt der Carbon-Splitter, der hat 5.500 Euro gekostet und oh mein Gott, ne? Sondern ja, komm, hast ihn aus dem Spiegel abgefahren, scheiß drauf, kostet 15 Euro bei eBay. Komm, ich hab noch 20 Stück im Hänger liegen, kannst du gleich mitnehmen. Das ist doch viel geiler.
Nee, ich hab ein bisschen Panzertape.
Ja, genau. Ne? Spucke, Panzertape und Kabelbinder. Die drei Dinge brauchst du. Genau. Und WD-40. WD-40 brauchst du auch. Ja, ich vermisse es schon irgendwie. Irgendwie, es juckt schon wieder so ein bisschen in den Fingern, Alter.
Lass das ja nicht deine bessere Hälfte wissen.
Ja, die läuft hier schon. Das ist auch total gut. Meine Tür ist ja zu. Mhm. Aber die Hälfte davon ist aus Glas. Und die denkt ja auch immer, ich bin immer blöd, aber ich sehe natürlich, wie sie immer hin und her läuft. Gut, jetzt packt sie auch den Koffer für den Urlaub, aber das hat sie mitbekommen. Ja. aber das wäre so geil, ey, so wirklich so ein, oder noch besser, so ein 60 PS Markencup mit irgendeiner, keine Ahnung, mit so einem Hyundai i10 oder irgendwie sowas. Weißt du, die Dinger kosten
318 i ja. Gibt's halt, ne?
Ja, aber das ist dann auch schon wieder, das wird dann auch schon wieder teuer.
Echt?
Ja. Da bist du auch bei, ich glaube, 35, 40, glaube ich, ungefähr.
Ja, das ist halt, ja, du bist halt so eine Serie. Aber 5.000 Euro, hier, nimm, ja. Lass mich fahren.
Genau. Keine Reifen, ja, also keine Spezialreifen oder sonst irgendetwas. Wirklich komplett safety first, logischerweise, klar. Aber ich glaube, wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, dass man halt natürlich bei so einem 60, 80, 90 PS Donnerbolzen, kann man ja schon sagen. Da müssen keine 60 Meter FIA-Sicherheitszelle eingeschweißt sein.
Eher nicht so.
Ist jetzt ein bisschen overpaced bei 60 PS. Ja? Das ginge auch eine Nummer schlanker. Naja. Vielleicht gewinne ich ja jetzt am Wochenende im Lotto und dann
genau.
Dann rufe ich da so einen Cup aus. Und dann machen wir, keine Ahnung, die Kala-Series auch in echt.
Genau, so ja. Machen wir es. Worüber ich noch mit dir reden wollte, und zwar ganz kurz, denn von der neuen Season, die jetzt kommt in iRacing, gibt es genug Videos, was da genau alles drüber davon kommt. Aber ich würde schaust du da drüber? Interessiert dich sowas, was da iRacing rausbringt?
Ja, klar.
Ja. Und was sagst du? GT3 kriegt ja jetzt neue Reifen. Wird jetzt vermutlich dann in den nächsten Seasons immer auf die kleineren Autos auch draufkommen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Wie guckst du da drauf? Was findest du gute Entwicklung oder was sagst du?
Also ich finde es erstmal gut, dass iRacing nicht stehen bleibt, sondern dass sie selber erkannt haben, wir müssen halt pushen. So, und unabhängig davon, dass es ja hier und da mal so kleinere Bugs gibt, aktuell ist es ja dieses Lichtsystem, was mir mordsmäßig auf den Keks geht, ja, weil das blendet so nicht in der Realität, aber scheiß drauf. iRacing muss liefern, weil sie halt jetzt wirklich langsam gute Konkurrenz bekommen. So, meiner Meinung nach stehen sie immer noch auf 1, also auch Le Mans Ultimate, alles cool. Aber wenn ich das richtig gehört habe, kannst du da keinen Fahrerwechsel durchführen. Also ist ein bisschen schwierig. So, also kurzum, aktuell ist iRacing auf meiner Meinung nach auf P1. Und das Level ist schon extrem hoch. Aber sie dürfen sich halt nicht ausruhen. Soll heißen, natürlich werden sie Fahrzeugklassen pushen, wo sie wissen, weil das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, iRacing hat natürlich eine hohe Faszination für Motorsport, Simracing, bla bla bla. Aber am Ende ist es ein Unternehmen, das Geld verdienen muss. Und das ist auch okay. Ja, sie liefern ja auch. Was mir zum Beispiel ein bisschen fehlt, ist halt DTM 1990. Also die alten, in Anführungsstrichen, die Youngtimer. Da werden wir aber jetzt in der Folge nicht mehr zu kommen. Aber grundsätzlich finde ich es geil. Reifenmodell auch ein Riesenthema. Tatsächlich auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an iRacing habe. Die weil das Reifenmodell aktueller Stand in iRacing ist nicht so wie in der Realität.
Ja.
So. Aber mit Falken haben sie da, glaube ich, einen ganz guten Partner, der vielleicht auch neue und, ich sag mal, konkretere Daten ihnen zur Verfügung stellen könnte. Oder andere Partner. Insofern, ja, mir fehlen noch so 2-3 GT4s. Mir fehlen 2 TCRs tatsächlich.
Mhm.
3-4 Strecken.
TCR, gibt's ein Opel noch, weiß ich.
Also so ein Seat Cupra wäre
genau,
geil.
Genau, Cupra gibt's noch.
Ein Cupra gibt's.
Golf gibt's auch noch.
Ja, genau, ein Golf, obwohl ja VW sich offiziell aus dem Motorsport verabschiedet hat, aber inoffiziell sind sie trotzdem noch am Bike. Genau das gleiche gilt ja auch wahrscheinlich auch für Audi. Offiziell haben sie gesagt, nö, aber jeder, der ein bisschen weiß, dass Lamborghini Audi ist, also Audi hat nicht komplett aufgehört. Ne? Insofern, ja, also Seat Cupra, VW GTI, Toyota Supra GT4. Was ich auch super geil fände, wäre tatsächlich auch ein R8 GT4. Mhm. Ja, das wäre schon ganz geil.
KTM fehlt eigentlich auch noch.
Ja, KTM Expo wäre auch ziemlich witzig. Und bei GT3, gut, da sind wir, bin ich jetzt nicht ganz so hart im Thema. Ich glaube, der Lambo könnte eine Evo-Version gebrauchen.
Lambo und BMW haben Evo-Version. Genau. Der Lexus und halt, fehlt komplett und der Aston Martin fehlt komplett.
Genau, der Lexus und Aston Martin. So, und dann ist auch eigentlich fast schon alles abgegrast. So, ne? So,
GT3 und, ist voll dann. Also dann.
Genau.
Da ist nichts mehr zu. Da ist kein Auto mehr, was aktuell am Fahren ist. Ja, den Jaguar brauchst du nicht oder die ganze Scheiße. Lexus auch fraglich, weil nächstes Jahr der neue Toyota kommt.
Den werden sie wahrscheinlich bringen. Und ja. Was ja auch ziemlich witzig ist, ist ja, dass halt auch die ganzen, und ich meine, man kann ja zu JDM stehen, wie man möchte. Aber eins muss man den Jungs von Hyundai und Toyota echt lassen. Die ziehen halt durch, ne?
Die können Autos bauen. Ganz klar.
Also die ziehen durch und die stehen zu 3000% hinter Motorsport. Also sowohl Hyundai als auch Toyota, wo viele europäische Marken sagen, oh nee, wir stehen jetzt mal auf Elektro, wir bauen jetzt Elektroautos. Sagt Toyota und Hyundai, nö, machen wir auch, aber wir wollen ja auch Spaß haben. Und
na gut, das hat der BMW genauso gemacht.
Also genau, die genau. Philosophie. Genau. Genau. Sind Gott sei Dank nicht alle, aber das ein oder andere Werk sagt, aus unterschiedlichen Gründen, die auch sicherlich auch nachvollziehbar sind, aber für Motorsport ist es natürlich schade. Aber vielleicht dreht sich das auch noch ein bisschen. Vielleicht kommt das in Anführungsstrichen auch wieder zurück. Weil, es hat man ja kurz angerissen, die WEC reißt da schon eine ordentliche Kerbe durchs Land, ne? Also, das ist schon eine endgeile Serie. Und das gucken sich echt Millionen von Menschen an. Und es hat ja auch so seine Gründe, warum wahrscheinlich wieder Saugmotoren mit Sound in die Formel 1 kommen. Ne? Weil...
Ja, noch ist es bestätigt, aber es ist im Gespräch.
Ja, genau, es ist im Gespräch, aber vor 2 Jahren war das ja nicht im Gespräch. Jetzt ist es eventuell im Gespräch. Ich verbinde halt mit Formel 1 hochdrehende V10 und V8-Motor.
So.
Genau, und diese V6-Turbo-Dinger, ja, keine Ahnung, ist nicht meins. So. Aber ist auch egal. Jedenfalls, Hauptsache, es sind Autos, die halt im Kreis fahren.
Ja.
Oder halt auch von A nach B in der Rallye-WM. Ja? Und insofern, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Insgesamt. Auch wenn wir im Sim-Racing tatsächlich noch ein paar Hausaufgaben aufhaben. Aber ich blicke da eigentlich ziemlich zuversichtlich in die Zukunft, muss ich sagen. Also, weiß nicht, wie es bei euch so abgeht, aber ich habe Bock.
Ja, also wir haben auch Bock. Und wie sehr Bock wir haben, kann ich auch kurz kleine Werbung machen oder kannst du auch gerne machen. Ich sag mal so, wenn man ins Simracing reinkommt, finde ich, ist eines der, also das Wichtigste ist, dass man Bock hat drauf. Dass er sagt, okay, ist für mich was. Ich will da reingehen. Und wenn man den Schritt gegangen ist, dann hat man eh schon verloren. Ne? Ein Kollege, Arbeitskollege von mir hat mir heute geschrieben, der hat sich jetzt einen Rig gekauft. Also der hatte davor mal billiges, ne? So ein Wackelding. Also er sagte, ja, jetzt muss man was Neues her, was alles zusammengekracht ist. Weißt du, was er mir noch geschrieben hat?
Na?
Weil ich gefragt habe, und geil, oder? Weil alles fest. Hat er geschrieben, ja, schon sehr geil. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen Monitor-Mount und einen Curved-Monitor. Ich habe geschrieben, jetzt geil. Hast du verloren.
Ja.
Und wenn man soweit ist, sage ich ganz klar, sucht euch ein Team.
Ja.
Denn nur so kommt, also ihr kommt allein auch schon weiter, aber es macht weniger Spaß und es dauert sehr viel länger, weil es Leute gibt, die mehr Erfahrung haben, die Bock drauf haben, euch was beizubringen und man die Teams mit fahren kann in iRacing. Und deswegen, also zum Beispiel, worauf ich auch hinaus möchte, ist natürlich, wir vom SimRacing Center suchen im Moment aktiv Leute. Ja, das ist, kommt nicht oft vor, muss man sagen. Aber im Moment, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch gerne melden. Discord kriegt ihr sowieso immer unten rein. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr gerne zu uns ins Team kommen. Oder auch, natürlich, ist genauso gut, weiß ich nicht, Carsten, wie es bei euch ist, wenn man Bock hat, eher noch mehr in die kompetitive Richtung gehen, weil das ist ganz, also wir sind, ich sage mal so, auch bei den Neuen, die jetzt bei uns, die sich bei uns vorgestellt haben oder wir auch bei denen vorgestellt haben, ist bei uns die Philosophie immer, bei uns gibt es kein Zwang, also jetzt nicht irgendwie auf dich bezogen oder so, sondern allgemein unsere Philosophie. Wir haben keinen Zwang, wir sind kein E-Sports-Team. Ja, wenn wir natürlich was fahren, dann fahren wir das vernünftig und ganz klar auch kompetitiv. Also wir wollen dann schon Gas geben, aber bei uns gibt es ist wirklich, wenn du mal keinen Bock mehr hast einen Monat oder so, dann ist auch kein Thema. Aber unsere Philosophie ist auch ganz klar, wir sind kein E-Sports-Team. Und ich würde dir auch gerne auch die Plattform geben, weil ich sehe euch da eher so dann bei uns von uns aus gesehen noch einen Step weiter. Weiß ich, kann man, wenn man Bock hat, ich will jetzt beim, der Carsten ist ein lustiger Typ, ich will gern den als Teamchef haben. Was muss man dafür machen können?
Da kann man gar nichts machen, denn ich suche mir tatsächlich die Leute aus. Und ich habe jetzt mein absolutes Traum-Line-Up aktuell zusammen. Also bei uns ist kein Platz mehr. Wir haben ein Vierer-Line-Up im Cup-Team mit Mitte-Ende-20-Jährigen. Dann haben wir einen darunter, ein Vierer-Cup-Rookie-Team zwischen 13 und 16. Die bauen wir jetzt gerade auf im Cup-Porsche. Und darunter ist ein Vierer-Liner mit GT4. Also bei Carla eSports ist tatsächlich alles voll. Danke für die Frage, aber da muss ich sagen, da ist tatsächlich voll. Aber aufbaut auf dem, was du gesagt hast, falls man im Simracing am Anfang alleine sein sollte, und das wird wahrscheinlich für die meisten so sein, dann schaut euch mal die unterschiedlichen Ligen an. Denn sobald man sich auf einem Discord-Server von einer Liga befindet, SRC Simracing Center oder LMGH, ADAC Simracing Cup, Carla Series, PWA, Scherer und Co., man findet super schnell Anschluss. Und viele Teams suchen tatsächlich auch Leute, weil es halt so viele geile unterschiedliche Serien in den unterschiedlichsten Formaten halt eben ist. Und jeder findet für seinen Leistungsanspruch und für das, was er im Simracing machen möchte und vor allem auch, wie er das machen möchte, findet er seine spezielle Serie. Ich für meinen Teil als Head-Off und Veranstalter der Carla Series kann sagen, dass die Carla Series für zwei Kernzielgruppen gedacht, aufgebaut und durchgeführt wird. Nämlich einmal Einsteigern in den kompetitiven Simracing-Sport. Also nicht so, okay, ich fange jetzt komplett mit Simracing an, sondern ich möchte das jetzt etwas kompetitiver, also etwas wettkampforientierter betreiben. Hab jetzt aber vielleicht nicht irgendwie die 6, 7, 8, 9K i-Rating, die wir auch bei uns haben, sondern ich möchte das quasi von der Pike auf lernen. Durch eine harte Schule, kann ich auch sagen. Aber am Ende wirst du deutlich schneller und sicherer auf der Strecke sein. Und die andere Zielgruppe ist halt wirklich die Pro-Ms oder auch die wirklichen Pros und nicht die, die denken, sie wären, sondern die, die es wirklich sind. Also sprich zum Beispiel ein Luca Kita, der beim Porsche eSport Supercup, kurz PESC in iRacing, jetzt das dritte Jahr in Folge mitfährt. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, die offizielle Porsche Cup Weltmeisterschaft in iRacing. Das ist die Creme de la Creme. Das Ende der Fahnenstange im Sprintsport. Nichts, aber auch rein gar nichts kommt an diese Leistungsklasse ran. Auch simulationsübergreifend. PESC ist PESC. Und da fährt zum Beispiel auch ein Luca Kita jetzt in der neuen Serie, im digitalen Carrera Cup Port bei Carla Series mit. Und wenn du da irgendwann mal Bock drauf haben solltest, dann schau gerne bei uns mal vorbei. Und wenn du darauf gar keinen Bock drauf hast, ist das auch vollkommen okay. Es gibt, wie gesagt, noch so viele andere geile Serien, an denen wir ja stellenweise auch Teilen mitnehmen. Ein paar habe ich ja gerade eben schon genannt. Soll heißen, du findest super schnell Anschluss an die Szene. Du wirst sehr, sehr schnell auch nicht mehr alleine sein. Und du wirst Veranstalter oder dein Veranstaltungsformat finden, mit dem du mehr als happy bist. Und wenn du dann irgendwann da drin bist und dein Arbeitskollege, der ist jetzt drin, also ich kenne ihn nicht, aber herzlich willkommen, ja. herzlich willkommen in der Szene. Dann kriegst du Zugang oder du hast dann Kontakt mit Leuten, die alle den gleichen positiven Dachschaden haben. Und das ist eine ziemlich geile Nummer. Und es wird nicht langweilig, obwohl es mehr oder weniger immer das Gleiche ist. Die Ampel ist rot, die Ampel wird grün, du fährst digital im Kreis und irgendwann kommt dann so eine weiß-schwarze Flagge. Aber die Dynamik und diese ganzen herzzerreißenden Szenen, die sich da stellenweise abspielen, das ist tatsächlich immer anders. Und es macht einfach Bock. Punkt aus Ende.
Genau so ist es. Ja, und jetzt ist schon wieder ewig viel Zeit vergangen, ne?
Deswegen. Ja, ich hab dir schon dreimal die Tür aufgemacht, die Folge jetzt zu beenden, aber gesagt, nee, komm.
Ich
mach die Tür nicht zu.
Das habe ich schon gemerkt, Carsten. Ich habe absichtlich ignoriert.
Naja, alles gut. Denk mir, komm, vielleicht hat er die ersten zwei Male nicht so gecheckt. Komm, jetzt gibt's hier noch einen dritten Wink mit dem Zaunfall. Es sind ja schon fast 2 Stunden jetzt vorbei. Wollen wir jetzt nicht langsam was noch zum Ende? Also nein. Ich mach die Tür nicht. Ich gehe einfach auch durch die dritte Tür durch. Aber ist okay, komm, einfach, wir nehmen Swapping. Alles gut.
Aber jetzt mache ich die Tür tatsächlich zu.
Echt? Sicher?
Ja, ja, jetzt ist es soweit. Okay. Ich habe ja gehört, wir sind noch nicht, es ist noch nicht ganz vorbei. Da kommt ja noch was. Ja, ja, aber zu gegebener Zeit, würde ich mal sagen.
Ja, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall, ja, wie soll ich jetzt beenden? Es, wir haben jetzt so viele Themen gehabt. Ich hoffe, euch da draußen hat die Podcast-Folge jetzt einfach mal gefallen, hier mit dem Carsten. Wir haben es eh schon gesprochen davor. Wir könnten auch noch 3 Stunden reden, das ist aber kein Thema. Wir können noch ausufern, ja, das glaubt ihr gar nicht.
Und da sind ja auch so viele so viele weitere Leute. Das ist also der McRive zum Beispiel, das ist
mega. Ein Typ,
den kann man einfach nur geil finden, ja. So, oder auch der Makun, ich weiß nicht, ja. Also da sind so Leute in der Szene unterwegs, nicht nur diese High-End-Wettkampftypen, zu denen ich so gehöre, also als Teamchef, ne, sondern auch so die breite Masse, das sind so viele geile Leute und es macht einfach Bock, sich dann auch wirklich, ich bin kein Typ, der irgendwelche Influencern folgt oder so, aber da gibt's so manche Leute, die hört man sich einfach gerne an und da denkt man sich so, krasser Scheiß, ja, bist seit 4,5 Jahren unterwegs, denkst eigentlich schon, okay, seit 25 Jahren im E-Sport, hast eigentlich so gut wie alles schon gesehen, erlebt, mitgemacht oder was auch immer und dann kommt irgendwer aus der Ecke und sagt, na guck mal, aber das ist auch ganz geil, ne?
Ja, also
den Vogel... Und dann denkst du mir so, Alter, geil, und dann ist er, der den nächsten Vogel abgeschossen hat, ja.
Also den richtigen Vogel hat für mich der Makun Racing abgeschossen mit seinem Victor, also...
Voll. Absolut, komplett voll. Und ich finde das auch so geil. Ich finde das so geil, wie er dann wirklich mit einem Helm und Fahreranzug dann in diesem LMP-Prototypen-Setup da drin sitzt. Und ich musste tatsächlich auch 2-mal hingucken, bis ich gecheckt habe, Alter, das ist ja Simracing. Ja, weil das nämlich tatsächlich, also der Algorithmus auf Instagram hat das vorgeschlagen, aber nicht er als mit seinem Account, sondern irgendwer hat das quasi repostet. Und ich denke mir, Warte mal, das ist doch Simracing, ne? Alter, endgeiler Typ. Also wirklich krasse Nummer, ne?
Ja. Naja, aber wie gesagt, es war fantastisch, war eigentlich so wie erwartet. Wir können da labern bis zum geht nicht mehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch wenn ich die 3 Ausgänge ignoriert habe und weitergegangen bin.
Und ist ja okay, macht dich ja sympathisch. Ich meine, ich mag Menschen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber ist ja auch alles, ich finde das gut. Ich finde das gut.
Sehr gut. Und dann vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Versprochen. Und ja, bei mir hat trotzdem immer der Gast das letzte Wort, deswegen gebe ich das gerne und sag schon mal ciao.
Ja, ich möchte auch Danke sagen. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ja, danke, Jan, für die Möglichkeit, erneut dir eine Frikadelle ans Ohr zu quatschen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, welcher Gast dann da kommt, weil die nächste Folge werde ich mir auch wieder reinziehen.
Sehr gut. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Alles klar. Ciao.